Diese Episode wird dir präsentiert von Join,
deiner Radtrainings-App, die sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit anpasst.
Mehr dazu auf www.join.cc/sitzfleisch. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Indoor-Trainings-Podcast
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Ja, nicht nur Indoor-Training, sondern auch Indoor-Rennen und Indoor-Rekordversuche.
Ja, genau. Wir haben heute ein sehr spezielles Thema, passt glaube ich auch ganz gut zur Jahreszeit. Und ich bin selber kein Experte beim Indoor-Training, also schon im Sinne von, ich fahre sehr oft und sehr gern und sehr viel im Winter drinnen, aber ich fahre nicht auf Zwift.
Ja, mehr wollen wir gar nicht verraten. Starten wir gleich mal mit deinem Fail, den hast du mir schon angekündigt und ich bin gespannt.
Fail der Woche.
Also ich möchte jetzt erst dich fragen, Flo, wie viel bist du jetzt da in den ersten Tagen im Jänner, im neuen Jahr schon draußen gefahren mit dem Rennradl?
0 Kilometer und 0 Stunden und 0 Minuten, alles null. Also ich bin natürlich meine normalen Pendelwege immer gefahren, auch durch Schnee und Eis, das ist egal, aber trainiert habe ich noch 0 Kilometer.
Bei mir ist das Ganze selbe und es ist halt einfach jetzt momentan, es hat tagsüber selten 0 Grad oder mehr, meistens hat es Minusgrade den ganzen Tag, -1, -2.
Und heute in der Früh hat es -17 gehabt,
ja,
wie ich das Haus verlassen habe, da war selbst mit der dicken Daunenjacke nicht so geil.
Und auch wenn es teilweise trocken ist, gell, es gibt dann doch immer Passagen, du fährst im Schatten oder es ist irgendwo im Wald ein bisschen, weiß ich nicht, feucht und rutschig und eisig, die Straßen. Also aus voller Überzeugung fahre ich jetzt momentan herinnen, es ist mir einfach zu kalt. Und dann hat mir letztes Wochenende die Carina Schrempf geschrieben. Sie wohnt ja im Ennstal, also weiter nördlich in der Steiermark und da ist es nochmal eine Spur kälter.
Also dafür haben sie keinen Schnee abgekriegt, der ist heuer bis jetzt aus dem Süden gekommen.
Ja, es hat schon auch, ich habe schon Fotos auch gesehen, was dort oben schneit. Und auf jeden Fall hat mir die Carina geschrieben, sie kommt quasi ins warme Graz morgen, das hat sie ungefähr vor einer Woche geschrieben, und weil es ist oben im Ennstal zu kalt. Und jetzt kommt sie nach Graz, weil da ist es so angenehm, da hat es nämlich nur -1 und sie geht 5 Stunden trainieren, ob ich Lust habe zum Mitfahren. Und ich habe ihr halt erklärt, nein, erstens ist morgen vom Trainingsplan her Ruhetag und zweitens, ich muss ehrlich sagen, bei -1 kann ich nicht 5 Stunden draußen fahren. Es halten meine Finger, meine Füße und einfach ich, also ganzer, ich halte es nicht aus und ich mag es einfach nicht. Und ich habe mir da nur gedacht, hey, es gibt schon einen anderen Härtegrad bei gewissen Leuten. Also ja, wenn einmal jemand ein sonniges Trainingslager machen will, bei -1 Grad, kommt es nach Graz. Aber ich fahre nicht mit.
Ja, also ich war 3-mal langlaufen, da war es auch nicht warm. Das war auf der Hebalm, da ist noch richtig der Wind gegangen. Aber ja, irgendwie vom Gefühl her anders. Also da muss ich mich nicht so überwinden wie bei den Temperaturen mehr aufs Radl setzen. Vielleicht auch, weil man ein bisschen langsamer ist und der Fahrtwind auch nicht so abkühlt.
Ja, es ist halt echt der Fahrtwind. Also gerade bei den Zehen und bei den Fingern, wenn du stundenlang den Fahrtwind hast und wenn es nur 25-30 km/h sind, das saugt da auf Dauer einfach die Wärme komplett aus. Das ist ganz schlimm. Deswegen sehr beliebt im Winter mehr Mountainbiken oder Gravelbike, weil du fährst du vielleicht im Wald, wo es windgeschützt ist und nicht so schnell und hast weniger Fortwind, aber auf der Straße ist es echt brutal.
Ja, weil ich jetzt da die ganze Zeit am Snacken bin, jetzt muss ich dich fragen, kennst du den Merci-Trick?
Du meinst Merci-Schokolade, die man meistens als kleine Anerkennung jemandem schenkt, wenn man sie für was bedankt oder als
genau,
Zeichen der Zuneigung.
Diese kleinen Schokoladenriegel, die einzeln verpackt sind.
Ja, ich kenn's, ja.
Ja, und kennst den Trick, wie man die eigentlich richtig isst?
Ich hätte gesagt, aufmachen und einschieben.
Ja, aber wie man sie richtig aufmacht, 38 Jahre habe ich alt werden müssen, um das zu lernen. Man greift sie nämlich unten auf dem richtigen Papier an und das Zellophan drüber, das kann man einfach abziehen und dann hat man eine Halterung und dann verschmiert man seine Finger nicht.
Genial. Aber natürlich nur dann sinnvoll, wenn man das Stück nicht auf einmal als ein Ganzer isst, was ich eigentlich da immer mache.
Du hast das trotzdem kurz mit den Fingern in der Hand und so ist hygienischer natürlich auch nicht. Dann muss man das Schokostück nicht mit seinen... Also meine Mind war geblown, wenn man das so sagen kann. Wie ich das erfahren habe.
Ich sehe jetzt, dass eigentlich wir schon unseren Gast im Warteraum haben. Jetzt möchte ich nochmal kurz die Brücke schlagen, wie wir dazu gekommen sind, ihn einzuladen.
Feedback der Woche.
Und das war jetzt kein harter Cut, sondern das war unser eleganter Weg dorthin. Wir sind nämlich über ein Feedback auf den heutigen Gast aufmerksam gemacht worden.
Genau, wir haben auf Spotify einen Kommentar gekriegt und zwar von CT Witt. Interessant wäre es für uns Hörer, einmal den Basti einzuladen. Der Streckenrekord beim Race Across Germany von Flensburg nach Garmisch gefahren ist und 2027 das Race Across America gewinnen wird. Zumindest ist das sein Ziel. Wenn man sehen möchte, was man alles für Fehler beim Ultracycling machen kann, dann ist Bastis YouTube-Video vom Hellenic Mountain Race unbedingt zu empfehlen. Kette rechts.
Und das haben wir uns zu Herzen genommen und der Sebastian sitzt im Warteraum, also lass man einfach rein und legen los mit der Episode.
Sebastian Trimborn, schön, dass du da bist. Hi.
Ja, hi. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, wir sagen danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Straps, das Feedback der Woche hat das schon angekündigt. Vielleicht möchtest du ganz kurz einen Abriss geben und den Sebastian vorstellen.
Ja, also... Sebastian, ich bin auf die, oder Basti, haben wir gesagt, ja. Nennen wir dich,
genau,
oder so nennst
Basti
du dich,
ja.
Es wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, aber ich habe dich kennengelernt, zumindest online dein Profil kennengelernt. Du hast dich einmal vorgestellt, hast über deine Pläne erzählt, übers Race Across America 2027, das dein großes Ziel ist. Darüber reden wir später noch. Und seitdem habe ich natürlich ein bisschen mitverfolgt, was du machst und möchte als erstes einmal gratulieren zu dem extrem argen Zwift-Rekord über 12 Stunden, den du vor 2 Wochen circa aufgestellt hast.
Ja, Dankeschön.
Ja, ich meine, das ist jetzt einfach so aktuell. Jetzt möchte ich dich gerne mal fragen, du bist da 530 Kilometer gefahren in 12 Stunden.
Genau.
Es soll einen Livestream geben. Es waren sehr, sehr viele Leute online. Ihr habt Spenden gesammelt für einen guten Zweck. Es waren 45.000 Euro, was ihr da reinbracht habt, zumindest während des Streams. Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht noch mehr geworden ist. Also wirklich eine unglaublich geile Sache, Wahnsinnsleistung und dazu mal allergrößten Respekt und herzliche Gratulation. Und dann die Frage, ob du wieder
Vielen Dank.
Fit bist, wie es jetzt geht.
Ja, ich bin jetzt wieder fit. Es waren so 2-3 Tage, wo ich echt müde war. Also nicht nur körperlich, sondern auch geistig vom Kopf, weil die eine Sache war natürlich die 12 Stunden Rolle fahren, 12 Stunden Fahrrad fahren. Aber ich hatte halt auch 12 Stunden lang 3 Monitore vor mir, hatte immer alle Spenden im Blick, hatte ein Mikrofon, wo ich immer wieder reingeredet habe, habe parallel noch teilweise mit der Regie, die das super gemacht haben, aber teilweise hatte ich dann immer noch so ein bisschen, dass ich da noch mit organisieren musste. Und das war tatsächlich neben der sportlichen Leistung so mental doch sehr herausfordernd. Ich habe so 3-4 Tage wirklich gebraucht, Ruhe und Entspannung. Und ja, aber mittlerweile läuft es wieder, ich bin wieder im Training und macht auch wieder Bock. Ich bin wieder fit.
Jetzt gleich mal am Anfang, wie kommt so ein Rekord zustande? Vielleicht... Gibt es so eine Art Homologisierung? Woher weiß man, dass das wirklich 530 Kilometer sind oder 530 Zwift-Kilometer? Kann ich da nicht mein Gradient auf -3, das immer leicht bergab hol, einstellen? Kannst du uns da vielleicht kurz die Regeln dazu erklären?
Ja, also am Ende waren es tatsächlich, also 530 Kilometer musste ich brechen. Das war der aktuelle Rekord und ich habe jetzt 536,6. Und ja, bei Zwift geht es einfach darum, oder da gibt es ja diese gewisse Windschattenkomponenten. Also es gibt, eigentlich auf Zwift läuft es so ab wie draußen. Man fährt in der virtuellen Welt Es war eine relativ flache Strecke und man darf auch, oder bei Swift ist es so, man kriegt von allen, die mitfahren, in dieser Welt auch unterwegs sind und knapp vor einem fahren, so wie draußen, Windschatten. Und das war jetzt eine Strecke, die war 19 Kilometer mit 30, 40 Höhenmetern ungefähr. Und die bin ich halt immer wieder gefahren. Und wenn es dann bergauf geht, wenn es 1% bergauf geht, dann wird der Widerstand der Rolle natürlich auch höher. Und ja, es ist eigentlich so wie draußen, dass man dann halt mehr treten muss. Gleichzeitig ist es auch so, dass bergauf dann der Windschatten weniger zählt, wenn man langsamer wird. Und ja, deswegen war das so ein bisschen, es war auch nicht eine konstante Durchschnittsleistung, sondern es waren immer wieder höhere Spitzen drin. Wenn ich zum Beispiel jetzt die Gruppe ein bisschen verloren habe, so wie draußen das ja auch passieren kann, man fällt so ein bisschen aus dem Windschatten raus, dann muss man nochmal extra Gas geben, um wieder hinzukommen zur Gruppe. Gleichzeitig diese kurzen Anstiege, ja, das so läuft das bei Swift ab. Es ist relativ unrhythmisch sogar. Denkt man vielleicht nicht, wenn man sagt 12 Stunden Rolle, das ist ja relativ konstant, aber man muss tatsächlich immer wieder härter reintreten, um wieder diese Dynamik ja, mitnehmen zu können.
Wie ist denn das mit der Anerkennung? Ich kenne es zum Beispiel von meinem 24-Stunden-Straßenrekord oder von 24 Stunden auf der Bahn. Du hast erst wieder ein ziemliches Prozedere. Du musst Anträge ausfüllen und dann brauchst du Officials, die das quasi überwachen, dass du irgendwie regelkonform unterwegs bist, dass du dann alle Richtlinien haltest. Du hast das ja auch für Guinness Buch der Rekorde gemacht. Hast du dann, glaube ich, noch zusätzliche oder ein bisschen andere Auflagen wie bei der World Ultra Cycling Association, der WUCA. Wie viel Aufwand war das im Vorfeld? Und weil ich kann mich erinnern, das war halt immer wahnsinnig viel und es geht ziemlich auf die Nerven und du musst ein halbes Jahr vorher schon anfangen mit dem Papierkram und das irgendwie anmelden, dann musst du das Datum fixieren, was zum Beispiel bei Outdoor-Geschichten halt schwierig ist, weil du kannst du dann nicht sagen, hey, heute regnet es, ich fahr's besser morgen oder so, sondern du ist das Datum dann irgendwie schon in einem relativ knappen Fenster fix vorgegeben, das du dir natürlich aussuchst, aber du kannst es dann nicht schnell noch ändern oder so. Wie war denn der Prozess? Vielleicht nimmst du uns da mal kurz mit.
Ja, also die Idee, die hatte ich schon vor 14 Monaten, November 24. Da kam das erste Mal die Idee. Die Grundidee oder dieses, dass ich 12 Stunden auf der Rolle fahre, das habe ich tatsächlich und dabei Spenden sammel und versuche 500 Kilometer zu fahren, habe ich tatsächlich schon 3 Mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Vielleicht bin ich einfach mittlerweile... Vielleicht siehst, also ich, vielleicht weißt du nicht mehr, wer ich bin, aber ich hatte dich mal als Gast dabei. Du warst mal bei mir in einem Spendenstream als Gast. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch erinnerst. Vielleicht habe ich mich so verändert, dass du dich nicht mehr dran erinnerst.
Doch, jetzt, wo du sagst, aber das ist schon relativ lang her.
Genau, also ich mache das eigentlich schon seit 5 Jahren.
Ja, stimmt. Hey.
Dass ich immer einmal am Ende des Jahres so ein Event mache und dabei Spenden sammeln. Und das beste Event von den Spenden, aber es hat angefangen, hat das 2019 oder 20. Nee, 2020. Da habe ich es das erste Mal gemacht. Bei mir zu Hause im Kinderzimmer. Habe eine Woche Vorbereitungszeit gehabt, gesagt, okay, ich fahre dieses Rafa-Fest Tief 500 in 12 Stunden auf Swift und streame es live auf YouTube und sammelt Spenden. Und das war relativ, ja, überraschend erfolgreich, so dass nach einer Woche, eine Woche Vorbereitung habe ich es gemacht und dann kamen da schon 10.000 Euro Spenden zusammen und das fand ich halt mega. Also so eine Woche Vorbereitung einfach mal machen, das waren 500 Kilometer, hatte ich mir selber so eine Challenge gesetzt. Dann habe ich darauf das Jahr das nochmal gemacht und darauf das Jahr nochmal, da warst du dann auch zu Gast. Das heißt, ich habe es jetzt schon 3 Mal im Vorfeld gemacht, dann habe ich 2 Jahre ausgesetzt und dann habe ich im November 24 habe ich dann mit einem sehr guten Freund überlegt und gesprochen, habe ich ihm gesagt, so, ich habe jetzt eine Idee, wir machen in einem Jahr nochmal einen Spendenstream, nochmal so ein 12-Stunden-Event, aber wir brauchen eine sportliche Herausforderung und wir gehen einfach auf den Weltrekord. Weltrekord ist was zieht, wo Leute wissen, okay, daran kann man einen messen, also ein Weltrekord auf YouTube zu streamen, live, ist cool, ist interessant zu gucken, ist auch was, wenn viele Leute zuschauen, kann man möglichst viele Spenden sammeln, das war eigentlich so die Kernidee, was können wir machen, um halt wirklich Spenden zu sammeln. Ja, und das war vor 14 Monaten und dann ging der Papierkram los. Also du hast ja eben gesagt, was es so für Regularien gibt. Erstmal musste ich mich da einlesen, wie man sich da bei Guinness überhaupt registriert. Dann hatte ich mich da registriert. Dann dauert es aber auch ein paar Monate, bis die Richtlinien dann kommen.
Ja, außer,
und dann hatte ich die Richtlinien.
Außer du zahlst ein paar hundert Euro extra, dann geht es auf einmal innerhalb von ein paar Tagen.
Ja, genau.
Ist halt
ja
gewinnorientiert, ne, Guinness.
Ja, das stimmt. Ja, und da hatte ich jetzt weniger Interesse dran. Und vor allem, weil ich auch relativ früh dran war, habe ich das dann einfach mal diesen langsameren Weg gehen lassen. Und als ich den Rekord angemeldet hatte, lag er noch bei 467 Kilometern, offiziell bei Guinness. Und da war auch alles gut, alles war soweit eingereicht. Und 6 Wochen vorher kam dann raus, dass der Rekord, ich wusste das auch, dass er eigentlich inoffiziell schon mal gebrochen wurde, aber offiziell von Guinness anerkannt wurde es dann 6 Wochen vorher, vor dem ganzen Event, und das waren dann 530 Kilometer. So, und dann wurde das natürlich nochmal, da habe ich auch meinem Kumpel, mit dem ich das zusammen organisiert, beziehungsweise den ich da relativ früh mit ins Boot geholt habe, habe ich gesagt, ey, wir können das absagen. Also ich fahre nicht 270 Watt im Durchschnitt. Ich fahre nicht 12 Stunden 270 Watt. Das geht gar nicht. Das macht keinen Sinn. Dann hat er noch gesagt, doch, du machst das und du fährst 280, 290, mach das einfach, du kriegst das hin. So, und so waren dann die letzten Wochen nochmal ziemlich intensiv. Vor allem auch diese ganzen, also bei Guinness gibt es zum einen die Regularien, man muss unabhängige Zeugen haben, die nicht mit mir verwandt sind oder irgendwie ein Interesse daran haben, dass der Rekord gebrochen wird. So, das können, man kann entweder einen Guinness-Judge organisieren, der kostet ein paar tausend Euro, oder man nimmt eben Verbeamtete, Lehrer, Polizisten irgendwie, die beim Amt arbeiten, die halt irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, die haben auch eine deutlich höhere Glaubwürdigkeit laut Guinness, und die müssen sich dann abwechseln. So, jetzt war das Problem, Problem eigentlich nicht, aber wir hatten für die ganze Veranstaltung meinen ersten Radsportverein mit als Veranstalter drin, damit ich nicht für das Ganze da haften muss, weil wir auch eine Live-Veranstaltung hatten und die ganzen Spenden auf mein Privatkonto sammeln ist keine gute Idee. Deswegen hatten wir den Verein mit drin und wir hatten als Organisator oder Schirmherrschaft noch den Bürgermeister und damit die ganze Gemeinde mit drin. Mit der Gemeinde ist aber eigentlich... Ja, wenn man dann bei der Gemeinde angestellt ist, jetzt im Gemeindebüro oder ich weiß nicht, irgendwie, dann hat man ja schon wieder irgendwo ein Interesse, dass der Rekord gebrochen wird. Das heißt, die kam auch wieder nicht in Frage. Und da so die Zeugen zu finden, das war gar nicht so einfach. Hat aber geklappt. Und so konnte es dann am 27. losgehen. Das war sehr viel Vorbereitung tatsächlich.
Ja, und auch das Stream, also wie ihr das gemacht habt, das war wirklich, wirklich super. Und ihr habt Gäste mit dabei gehabt, mit Interviews und richtig aufwendig. Und das allein wird jetzt nochmal eine wahnsinnige Vorbereitung zusätzlich sein zu dem Papierkram.
Ja, tatsächlich war mein ganzes Wohnzimmer da in der Halle. Also meine Couch, mein Wohnzimmerteppich, Fernseher, natürlich jegliche Monitore. Selbst im Wohnzimmer Schränke standen mit auf der Bühne, damit das da halbwegs cool aussieht. Ja, das gehört auch noch mit dazu, zur ganzen Vorbereitung. Es war fast ein TV-Studio, kann man so sagen.
Ist eigentlich der Stream jetzt noch online? Kann man den nachträglich schauen, das, was damals 12 Stunden live gestreamt wurde?
Mhm. Kann man noch, ja. Also man kann, bei YouTube kann man leider nur 11 Stunden 55 hochladen. Deswegen bricht das Ganze 20 Minuten vorm Ende ab. Aber ich schneide gerade noch so ein Aftermovie oder Vlog vom ganzen Tag. Und das Video kommt wahrscheinlich nächste Woche Sonntag online. Also wahrscheinlich jetzt.
In 3 Tagen.
Darauf die Woche. Also in 10 Tagen. Ja. Und da kann man das dann nochmal nachschauen. Da haben wir auch mehr drin. Also da ist nochmal so vom Frühstück an, von morgens bis zum Ende, was so auch im Hintergrund passiert. Weil es war auch an dem Tag nochmal stressiger, sagen wir so.
Ja, und dein YouTube-Kanal ist sowieso sehr zu empfehlen. Also du hast sehr viele, sehr gute Videos. Und wer Motivation braucht beim Wintertraining, auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist ein ganz, ganz guter Tipp, wie uns auch schon vorher im Feedback der Woche gesagt wurde.
Dankeschön. Ja, vielen Dank.
So, genug vom Organisatorischen, kommen wir zum Sportlichen. Du hast das schon angerissen. Um den Rekord zu brechen, wären 270 Watt über 12 Stunden im Schnitt notwendig gewesen. Du hast den Rekord gebrochen, also können wir davon ausgehen, dass es mehr als 270 Watt waren.
Ja, 279 waren es jetzt am Ende.
Das ist echt krass. Wie schlimm waren die 12 Stunden?
Ich bin ehrlich, als ich die Wattauswertung im Nachhinein gesehen habe, ich bin in diesen 12 Stunden meinen 90-Minuten-Bestwert aller Zeiten gefahren. das waren die ersten anderthalb, zwei Stunden. Ich weiß nicht, ich war voller Adrenalin. Ich hatte so eine Überpower gefühlt. Also ich konnte einfach drücken, ich habe auch nichts gespürt. Ich habe mir nochmal die ersten Minuten angeguckt. Da bin ich die ganze Zeit so 350 mal 400 und ich habe das nicht gemerkt. So. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich muss jetzt mal die Wattzahl ein bisschen runterbringen, weil ich war noch mitten in der Organisation. Es war auch dazu, der Rekordversuch hat sich um 20 Minuten fast verzögert vom Startpunkt oder 10, 20 Minuten, weil die Rolle hatte nicht verbunden. Das heißt, ich hatte dadurch auch nochmal so extra Stress, extra Adrenalin und das ist dann da die ersten anderthalb, zwei Stunden ja direkt in Watt umgewandelt worden. Also die ersten zwei Stunden, die lief es richtig, richtig gut. Eigentlich so die ersten drei, da hatte ich auch noch 310 Watt im Durchschnitt, glaube ich. 300, irgendwie so um den Dreh. Und ja, dann habe ich zwischendurch, es war auch so gedacht, dass ich die ersten Stunden ein bisschen Geschwindigkeit raushole, ein bisschen Puffer habe, um dann hinten raus ein bisschen nachlassen zu können. Also, dass ich so einen gewissen Puffer habe. Weil ich wusste auch in der Halle nicht, wie ist die mit der Sauerstoffversorgung, wie ist das mit der Kühlung, wie ist das mit der Temperatur. Das war halt alles so ganz viele verschiedene Sachen und von daher war so wirklich der Plan, die ersten drei Stunden erstmal Puffer rausfahren. Ich glaube, da lag ich auch noch bei einem 47er Schnitt fast. Und dann erstmal ein bisschen Pause, ein bisschen ruhiger machen, zwischendrin, mittendrin nochmal ein bisschen Gas geben und hinten, war eigentlich der Plan, hinten die letzten ein, zwei Stunden nochmal richtig Gas zu geben, aber die allerletzte Stunde, das war gefühlt die längste Stunde, die ich jemals auf dem Fahrrad verbracht habe. Es war unendlich lang. Es lief, also normalerweise dachte ich, wenn du dann die letzte Stunde bist, dann fliegst du, dann wirst du getragen, aber es war das komplette Gegenteil. Es war wirklich die Hölle, die letzte Stunde. Aber es hat geklappt.
Werbung. Noch insgesamt 9 Teilnahmen am Race Across America und 4 Starts beim Transcontinental Race habe ich jetzt einen neuen Multimedia-Vortrag mit dem Titel Weiterkommen gestaltet. Ich nehme euch mit zu den längsten Radrennen der Welt, erzähle von körperlichen und mentalen Herausforderungen, schmerzhaften Rückschlägen und wunderschönen Erfolgen. Aber es geht mir vor allem darum, zu sagen, wozu wir alle in der Lage sind, wenn wir uns einerseits auf ein großes Ziel mit voller Hingabe vorbereiten, aber andererseits auch mal Dinge akzeptieren, die einfach schmerzhaft und ungut sind, die wir aber leider nicht ändern können. Von Zeit zu Zeit heißt es aber auch, sich zu ändern, sich auf was Neues einzulassen, sich seinen Ängsten zu stellen, um immer wieder weiterzukommen. Wenn ihr Bock auf Radlfahren, auf Abenteuer und auf einen lustigen Abend gemeinsam mit mir habt, dann freue ich mich, wenn ihr vorbeischaut. Am 28.01. in Potsdam, am 29.01. in Grimma, am 30.01. in Erfurt, am 31.01. in Magdeburg und am 1. Februar in Rostock. Und nach der Deutschlandtournee geht's weiter mit Pregarten in Oberösterreich am 5. Februar und dann ein richtig großer Höhepunkt, wo ich mich sehr drauf freue. Bei mir zu Hause in der Steiermark in der Helmut-List-Halle in Graz am 6. Februar. Wir sehen uns.
Werbung Ende.
Ja, ich möchte nur ganz kurz einwerfen. Ich kann mir an einen 24-Stunden-Rekord erinnern, der auch nicht um 16 Uhr gestartet ist, sondern einige Minuten später, weil wir noch einen Reifen aufgepumpt haben.
Ach krass, echt, ja?
Ich glaube, wir wollten um 17 Uhr starten. Also ja. Eh schon so spät, damit es auf keinen Fall Stress geben kann. Und dann war es trotzdem ein paar Minuten später bei mir. Wie ist es, wenn man so lang Indoor fährt, vom Sitzen und vom Schwitzen? Also wir kennen irgendwie alle das. Du bist ja viele andere Sachen auch schon gefahren. Race Across Germany, Hellenic Mountain Race und so. Das heißt, du weißt ja, wie das ist, wenn man 12 Stunden, 24 Stunden oder mehr fährt. Aber indoor, du gehst weniger aus dem Sattel, du sitzt irgendwie statisch am Radl, du schwitzt ganz anders. Also ich kenne es ja da vom Training, wenn du halt die Radlhose ist halt einfach komplett nass, komplett durchgeschwitzt. Ne? Das ist viel unangenehmer teilweise wie draußen. Hat es in dem Punkt irgendwie noch zusätzlichen Stress gegeben, körperlich?
Nee, tatsächlich eigentlich. Also ich bin ehrlich, das lief erstaunlich gut. Also so dafür, dass es Indoor war auch. Ich habe gar nicht so im Kopf, ja, es war, also Indoor ist schlimmer, könnte ich jetzt so gar nicht unterschreiben jetzt im Nachhinein. Natürlich schwitzt man viel und schwitzt anders. Aber auch so die Sitzprobleme hatte ich jetzt weniger. Ich hatte tatsächlich irgendwann, dass durch den Schweiß hatte ich so ein bisschen im Hüftbeuger, also an den Außenseiten, dass ich da so ein bisschen wund war irgendwann, weil da halt so viel Salz war, was die ganze Zeit gerieben hat. Aber das war jetzt nicht irgendwie schlimmer. Ich glaube, wenn ich es jetzt 24 Stunden gemacht hätte, dann wäre das nochmal was anderes gewesen, weil dann reibt es nochmal mehr auf. Jetzt war es halt so ein bisschen aber es war, ja, es war wirklich erstaunlich gut. Sitzprobleme hatte ich eigentlich auch keine. Ich bin öfter halt mal aufgestanden. Also immer, ich hatte auch immer so einen Wechsel in der Trittfrequenz. Das sieht auch im Leistungsprofil sehr interessant aus, wenn man wirklich immer sieht, wann ich stehe, weil dann hatte ich eine 50er, teilweise 45er Trittfrequenz oder 60er waren auch hoch, gerade gegen Ende, weil es halt dann doch schon relativ zermürbend war, auch weil ich ja keine, ich konnte ja nie rollen lassen, ich konnte auch nie, also ich musste ja die ganze Zeit irgendwie treten und dann kam zwischendurch immer diese ekelhaften, dieser kleine Anstieg und dann musste ich halt immer so auf 350 Watt hochgehen. Und das dann auf Dauer war dann doch relativ unangenehm, aber diese ganzen Sitzpositionswechsel haben da schon ja, viel, viel gemacht, tatsächlich.
Hey, und jetzt nochmal zur Zwift-Technik. Wenn du mit der Leistung alleine fahren würdest, also so quasi Einzelzeit fahren, ohne Windschatten, was würde dann circa für Distanz oder für Geschwindigkeit rauskommen? Weil wenn jetzt nur deine Leistungswerte sehe und deine Geschwindigkeit, also wenn man aerodynamisch am Zeitfahrer draußen im Freien allein fort, kommt man sehr, sehr ähnlich dorthin. Also das ist von dem jetzt super realistisch. Ich bin bei meinen 24 Stunden zum Beispiel ähnliche Zahlen und ähnliche Geschwindigkeit gefahren, aber halt ohne Windschatten. Deswegen jetzt die Frage halt, wie sich der Windschatten auswirkt oder wie es wäre, wenn du ohne Gruppe auf Zwift fährst.
Ja, da habe ich tatsächlich auch länger mit den zwei Moderatoren drüber nachgedacht, Johannes und Johann, die auch beide mit mir früher Bundesliga-Rennen gefahren sind und ich glaube beide auch jetzt aktuell noch machen. Also die haben auch richtig Plan von so Windschatten-Thematiken. Also das, die Sache ist, dieses, ich glaube Swift, das ist wirklich alles so rein Gefühlssache. Ich würde, also erste Frage, wenn ich glaube ich auf Swift ohne Windschatten fahren würde, dann käme ich auf so einen 42er-Schnitt mit der Wattzahl. Ungefähr, also 2 km/h ungefähr langsamer, würde ich schätzen. Normalerweise ist es aber ja jetzt so, wenn man wirklich so ein großes Feld ist und wir hatten teilweise, also über 2000 Leute haben aktiv sich für dieses Event bei Swift eingetragen, dass sie mitfahren wollen im Vorfeld. Und wir waren immer so eine Gruppe von so 100, teilweise 200 Leuten. Wenn ich jetzt überlege, ich fahre draußen in einem Feld mit 200 Leuten in einem Bundesliga-Rennen oder irgendwo in einer Rundfahrt oder irgendwas, dann habe ich sogar das Gefühl, wenn ich hinten 280 Watt fahre, dann bin ich sogar deutlich schneller draußen mit der Wattzahl. Also ich glaube, Swift ist bis zu einem gewissen Grad, also mit 200 Watt ist das unrealistisch, was bei Swift bei rauskommt. Da fährt man teilweise im 35er-Schnitt. Also ich glaube nicht, dass man draußen mit 200 Watt alleine einen 35er-Schnitt fährt. Dann ist aber irgendwo dieser Punkt, wo das ungefähr gleich ist. Also wenn man wirklich so, keine Ahnung, 5, 6 Leute hat, die Windschatten geben, dann ist das, glaube ich, relativ realistisch zu draußen. Wenn es aber noch mehr Leute werden mit Windschatten, dann ist irgendwann bei Swift dieser maximale Windschatten erreicht und hat das keinen Effekt mehr. Dann ist das so, dass man im Windschatten 280 Watt treten muss, wo man eigentlich draußen, wenn man das kennt, wenn man in einem großen Feld fährt, dann fährt man teilweise hinten 100 Watt und die fahren vorne 400. So, das ist halt so krass bei Swift dann nicht. Deswegen glaube ich, ab einem gewissen Punkt kommt das dann doch... ja, ist man draußen mit Windschatten doch mal schneller. Und jetzt, wenn du sagst, deine Werte waren auch ähnlich und Geschwindigkeit auch ähnlich, ohne Windschatten, dann ist das vielleicht jetzt genau dieser Punkt, wo Swift dann ein bisschen zu langsam rechnet mit Windschatten. Und mit wenn man Windschatten rausrechnen würde, wäre man aber jetzt hier nur bei 42 km/h ungefähr bei Swift.
Ja, und bei Zwift ist natürlich, wird nicht Rücksicht drauf genommen, wie du am Radl sitzt. Also ob du jetzt irgendwie aufrecht oben sitzt oder in der Aero-Position oder am Unterlenker, ist natürlich für die...
Das stimmt.
Für die virtuelle Fahrt, egal. Das macht es vielleicht ein bisschen angenehmer, weil du musst dich nicht permanent in dieser Aero-Haltung irgendwie
definitiv
halten.
Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste diese Wattzahl über 24 Stunden in Aero-Position fahren, ja, das ist nochmal eine andere Nummer, ne?
Also du hast ja noch genug Zeit. weil wir können jetzt vielleicht eher ein bisschen von dem Swift-Ding weggehen und zu dir generell. Also du bist im Jahr 2000 geboren und... hast schon mit 20 Jahren erst 24 Stunden Mountainbike-Rennen gemacht, sehr, sehr erfolgreich. Da bist du ein paar Jahre Straßenrennen gefahren und dann bist du zum Ultracycling gekommen, jetzt habe ich dem Flo die Frage weggenommen, wie du endlich zum Radfahren gekommen bist. Entschuldigung.
Ja. Ja, es ist tatsächlich, habe ich mit 24 Stunden angefangen, mit 15 Jahren schon. Meine allerersten Rennen. Mein allererstes Rennen war ein 24 Stunden Mountainbike-Rennen im Viererteam sogar. Darauf das Jahr waren wir nur noch zu zweit. Dann haben wir das 3 Jahre zu zweit gemacht, aber ich habe immer schon die Leute gesehen, die Solo fahren, das waren für mich die absoluten Helden. Das war immer so, boah, das irgendwann will ich das auch mal machen. Und 2018 haben wir dann auch ein eigenes Team gegründet. Und das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Da kam dann, da haben wir Trikots gemacht über Ovayo. Und dann kam so eine Zeitschrift und da war tatsächlich ein Poster von dir drin. Und das hing dann mit 15, 16 Jahren bei mir an der Wand. Und dann habe ich immer gesagt, irgendwann fahre ich das Race Across America. Ja, lustige Geschichte. Und jetzt sitze ich hier bei euch im Podcast.
Du hast da schon deinen Radverein angesprochen. Du bist dann wahrscheinlich über einen Radverein zu den Straßenrennen gekommen, bist da eine Zeit lang gefahren. Was hat dich dann wieder zum Ultra zurückgebracht quasi?
Ja, auch das war so ein bisschen, das war zum Radrennen, zum Straßenrennen bin ich eigentlich gekommen. Ich war 2019 bin ich beim 24-Stunden-Mountainbike-Europameisterschaft in Portugal Zweiter geworden, bei meinem zweiten Solo-24-Stunden-Rennen. Und danach kam aber 2020, wo ich Abi gemacht habe. Und da wollte ich einfach ein Jahr Mountainbike-Marathons fahren, weil da habe ich gesagt, ich muss jetzt kürzere Sachen fahren, weil ich bin noch so jung, so lange Sachen kann ich irgendwann mal später machen, ich will lieber kurze Sachen fahren. Dann kam aber Corona und dann konnte man das ganze Jahr nichts machen. Also dann gab es keine Rennen eigentlich. Und dann habe ich im Winter über meine damalige Trainerin bin ich dann nach Mallorca gekommen zu jemandem, der in der Profi-Radsport-Szene, Rennrad-Szene, so Tour de France-Bereich, sehr, sehr viele Leute kennt, verschiedenste. Und da war ich dann einfach 6 Wochen auf Mallorca bei ihm zu Hause und durfte direkt mit der österreichischen Bahnrad-Nationalmannschaft trainieren, mit ein paar Fahrern von Bora Hansgrohe. Ich war auf einmal da in dieser World-Tour-Bubble drin, wo ich einfach reingerutscht bin und war auf einmal da. Und da hatte ich immer das Ziel, den Traum, boah, ich will irgendwann mal Tour de France fahren. Hab dann auch über den Kontakt auf Mallorca einen Kontakt zu Berlin bekommen, einem Bundesliga-Team, bin dann da 2-3 Jahre gefahren und hatte immer den Traum, irgendwann Tour de France, ich will dahin. So, hab dann aber gleichzeitig auch schon durch die ganzen Kontakte gesehen, irgendwie will ich das gar nicht. Also ich habe dann gesehen, wie halt verschiedenste World-Tour-Fahrer leben, was die machen. Und irgendwo war immer noch, ich habe auch während der Zeit halt immer diese 12-Stunden-Streams gemacht auf YouTube, immer im Winter, einmal 12 Stunden. Ich fand das immer, das war immer mein Jahreshighlight gefühlt. Und ich habe dann auch gesagt, wenn ich aufhöre zu studieren, dann höre ich auf, wenn ich es bis dahin nicht geschafft habe, höre ich dann auf mit diesen Rennradrennen. So, dann habe ich wirklich, da war mein Studium fertig, ich habe aufgehört mit den Rennradrennen, ich hatte auch keinen Bock mehr darauf, auf diese kurzen Bundesliga-Rennen, also kurz bis 180 Kilometer, ist ja eigentlich auch nicht unbedingt kurz, aber für Ultra ist es kurz. Ja, und dann habe ich erst ein halbes Jahr gar nichts mehr gemacht und irgendwann kam mir dann die Idee, eigentlich das, wo ich immer so viel Spaß dran hatte, waren diese Ultrasachen. Also ich bin auch mit 14, 15 bin ich das erste Mal 400 Kilometer mit Mountainbike gefahren an einem Tag, einfach weil ich Bock drauf hatte. So, und hab dann gesagt, was ist das, wo du eigentlich Bock drauf hast? Dann ist mir aufgefallen, diese Ultrasachen. Ich hatte parallel schon den YouTube-Kanal und hab dann gesagt, okay, du versuchst jetzt ein Jahr lang YouTube-Videos zu machen, extreme Fahrrad-Challenges zu machen, weil das ist, wo du am meisten Bock drauf hast. Guckst, ob du es schaffst, dass das Leute gucken. Und wenn du es schaffst, nach einem Jahr 10.000 Abonnenten, das war so meine Deadline, das, was ich erreichen wollte. Entweder schaffst du das, dann machst du weiter. Und wenn du es nicht schaffst, hörst du auf. Mit diesen Ultra, zumindest mit den Videos dazu. Ja, und dann bin ich da irgendwie wieder so reingerutscht. Meine erste Tour waren auch da irgendwie 400 Kilometer. Die zweite war 1.400 Kilometer in 4 Tagen von Köln nach Mallorca. Und das war mein erstes YouTube-Ding, was auf einmal geklickt wurde. Also ich habe das gar nicht, auf einmal kamen die ersten 10.000, die zweiten 10.000, die dritten. Dann hatte das diese Videoreihe auf einmal, ich glaube, die ist jetzt bei 250.000 Aufrufen und ich habe gedacht, was passiert hier? Also warum, das gucken sich Leute an, da ist irgendwas. Und gleichzeitig wusste ich auch, okay, die Leistung, das ist ja auch das, was ich am besten kann, diese Ultrasachen. Und so bin ich dann da wieder reingerutscht. In die Rennen auch dann später wieder. Ja.
Was war dann dein erstes Rennen? Also, wir haben schon gesagt, du bist Hellenic Mountain Race gefahren und Race Across Germany, Nord-Süd-Variante. Was war da das Erste?
Das erste war das Hellenic. Das Hellenic Mountain Race war das erste.
Da möchte ich ganz kurz aufs Feedback der Woche eingehen. Da ist gesagt worden.
Ich bin gespannt.
Wie war das, wenn man sehen will, was man alles nicht machen soll beim Ultrarennen, dann dieses Video anschauen?
Genau, es ist geschrieben worden, wenn man sehen möchte, was man alles für Fehler beim Ultra machen kann, dann ist dein Hellenic Mountain Race sehr zu empfehlen.
Ja, es ist ein interessanter Kommentar. Ich habe mir schon fast gedacht, dass sowas in die Richtung kommt. Ja, also das war tatsächlich dann mein erstes Ultrarennen. Und ich bin da auch so rangegangen, dass ich gesagt habe, ich bereite mich nicht drauf vor. Ich fahre einfach mit. Ich habe natürlich ein bisschen trainiert, aber jetzt auch nicht super viel. Also mein Mountainbike habe ich die Woche vorher bekommen. Ich bin auch bis dahin dann in diesem Jahr kein Mountainbike gefahren. Fitting hatte ich nicht gemacht. Ich habe währenddessen mal meinen Sattel irgendwann ein bisschen höher gestellt. Ich habe die Radhose. Ich wollte unbedingt so eine mit Taschen an der Seite haben. Ja, die kam halt ein bisschen spät an und dann habe ich die im Vorfeld nicht getestet. Das war so eine Sache. Schlafstrategie hatte ich keine. Ich hatte Schuhe, die komplett neu waren, die ich noch nie versucht hatte zu laufen, weil ich habe zwar gesehen, man muss beim Hellenic Mountain Race ein bisschen laufen, aber ich habe mir den Aftermovie vom Veranstalter angeguckt und habe mir gesagt, nee, also die Passagen kannst du auch fahren. Und ja, ich wurde mit allem überrascht. Also ich bin da angekommen, bin einfach losgefahren,
bitte,
hatte keine Schlafstrategie.
Ganz kurz, sag uns, wie lange ist die Strecke, wie viele Höhenmeter und wie viele Tage kann man ungefähr rechnen? Weil wir wissen nur, es ist mit dem Silk Road Mountain Race, mit dem Atlas Mountain Race quasi das dritte von den drei großen Mountain Races, Offroad unsupported, ja.
Ja, das ist tatsächlich, also die ganze Atlas oder die ganze Mountain Race-Serie ist ja irgendwo so ein bisschen die Champions League, so ein bisschen, also zumindest in diesen Ultra-Mountainbike-Rennen. Also ich glaube, Mountainbike-Rennen, die anspruchsvoller sind von der Verpflegungsthematik, Resupply, Wanderpassagen, da gibt's ja nicht viel Vergleichbares. Ich wusste, dass das Hellenic Mountain Race hart ist. Ich habe aber auch nur die Daten gesehen. Also die Daten sind 880 Kilometer und 27.000 Höhenmeter. Auf die Kilometer gesehen ist es das, ja, Rennen mit den meisten Höhenmetern pro Kilometer von diesen drei Rennen und gilt wohl auch technisch als das anspruchsvollste. Auch das war mir alles nicht klar. Ich habe halt gesehen, da ist ein Rennen, 880 Kilometer. Ich habe auch noch gesagt, ja, mir hat schon der ein oder andere gesagt, das ist das anspruchsvollste wohl von den, also ich glaube, Silk Road ist eine andere Art von anspruchsvoll oder ein Atlas ist auch eine andere Art von anspruchsvoll. Sie haben ja alle ihren Schwerpunkt, sage ich mal. Aber für mich war eigentlich die Idee, direkt eins der härtesten zu fahren, das Maximale lernen zu können. Weil ich dachte mir, okay, komm, du gehst da einfach hin, bereite dich gar nicht so viel vor, weil du machst eh Fehler, dann mach lieber in einem Rennen alle oder fast alle, dann lernst du es nämlich richtig. Ja, und ich hab's richtig, richtig gelernt. In allen Bereichen. Also, ja.
Was war so das, was dich am meisten überrascht hat oder wo du am wenigsten damit gerechnet hast, dass das ein Problem sein wird?
Die Wanderpassagen habe ich, also das ist da also wir hatten teilweise 8 Kilometer lang mit fast 1000 Höhenmetern, die man nur wandern musste. Und als ich die erste Wanderpassage, also es gab Fahrer, die wussten das. Also weil es gibt ja auch Leute, die sich vorbereiten. Das ist ja wahrscheinlich der Großteil. Und ich bin halt, ja.
Ist die Strecke immer gleich oder wird die jedes Jahr verändert?
Das war diesmal tatsächlich die gleiche wie im Vorjahr. Mhm. Die hatte keine Änderung, so was ich weiß. Also die anderen, also es gibt schon regelmäßige Änderungen. Ich glaube jetzt die Strecke dieses Jahr vom Hellenic, die ist auch wieder neu, zumindest der Anfang. Aber diese Strecke sind tatsächlich schon Leute auch gefahren.
Das heißt,
ich hatte auch Kontakt mit dem einen oder anderen.
Hätte man wissen können, theoretisch.
Ja, schon. Schon. Also man hätte das schon. Der Veranstalter hatte das sogar auch geschrieben in seinem Buch, da muss man wandern. Aber ich habe mir diesen Aftermovie angeguckt von vor 2 Jahren und ich habe mir gedacht, nein. Nee, also da, wo die jetzt gefilmt haben, nee, das kannst du. So leicht überheblich vielleicht auch, aber gleichzeitig habe ich mir wirklich gedacht, ich meine, wenn man diese Aftermovies sieht von verschiedensten Rennen, da sieht man ja meistens nicht die härtesten Passagen, weil da kommt der Kameramann gar nicht hin. So. Und deswegen habe ich es komplett unterschätzt. Also komplett. Und diese ganzen Wanderpassagen, ich weiß noch, in einer Situation war diese Wanderpassage und ich war bergauf eigentlich immer einer der schnellsten und bergab technisch auch. So. Ich habe aber regelmäßig verloren beim Wandern. Und das ist so deprimierend. Das ist, also, ich habe das nicht verstanden. Irgendwann hat dann der Niederländer, ich komme gerade nicht auf den Namen, müssen wir sonst vielleicht nachreichen, aber er meinte irgendwie mitten im Rennen, meinte er so zu mir, also habe ich ihm gesagt, boah, dieses Wandern, ich kann das nicht mehr. Und dann meinte er nur so, ja, ich habe deine Schuhe schon am Start gesehen und habe gemerkt, der wird Probleme kriegen. Oder wusste, der wird Probleme kriegen. Habe mich so ein bisschen ausgelacht. Und der hatte halt so wirklich Schuhe, die man halt, mit denen man wandern konnte. Aber ich hatte halt, ja, die beste Carbonsohle, weil ich dachte, ich muss die Kraft übertragen, ich brauche die Kraft auf dem Pedal. Und das hat dann nicht so gut funktioniert.
Hat es andere Probleme auch noch gegeben?
Ja.
Weil du bist ja schlussendlich, du bist nicht ins Ziel gekommen oder du hast unterwegs abbrechen müssen oder dich dazu entschieden und da kommen ja meistens mehr Dinge zusammen, die dann irgendwann den Punkt dich erreichen lassen, dass du sagst, hey, es macht keinen Sinn mehr.
Ja, da kam sehr, sehr viel zusammen. Also ich bin in dieses Rennen reingegangen und hatte ja keine Strategie. Ich wusste nur, ich will einfach ballern und einfach Gas geben, nicht schlafen. Das war so, Schlaf war so die Horrorvorstellung bei mir. Und ich will einfach nur durchfahren, ankommen und fertig. Und ich bin gestartet und habe da gemerkt, okay, das Tempo am Anfang, es war schon relativ hoch. Dann habe ich gesagt, okay, fahr mal dein eigenes Tempo und war dann so auf Platz 8, 9 um den Dreh. Direkt am Anfang. Wusste aber, ich habe mir die Leute am Start ein bisschen angeguckt und ich wusste, bei einigen, die können das Tempo halten. Da war ich mir sicher, okay, lass die ziehen, die fahren das zwar durch, aber dann lass die ihr Ding machen da vorne, ist alles cool. Aber bei anderen, den habe ich schon angesehen. Man hat ja manchmal so ein gewisses Gefühl, die überpacen hier gerade komplett. Also wenn jemand schon am Start kaum Luft bekommt, weil er da an der Gruppe dranbleiben will, dann weiß man, glaube ich, okay, der fährt hier schon mehr als am Limit. Und das Rennen ist halt 4 Tage lang. Habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt mein Tempo und fahre ein bisschen ruhiger. Bin gefahren, konnte mich immer weiter vorarbeiten und lag nach der ersten Nacht auf Platz 3. So, und ich war, dadurch, dass ich unvorbereitet da drin war, hat das mir so, ich hatte dann bei jeder Situation das Gefühl, du musst jetzt weit, darfst nicht schlafen, weil du bist auf Platz 3. Weil das war so überraschend und ich dachte, du musst diesen Platz verteidigen. Also bin ich immer bergauf, wirklich am Limit gefahren. Bin bergab eigentlich auch am Limit gefahren, also auch so Trails, wo man sagen würde, okay, da könnte man eigentlich ein bisschen ruhiger machen und mal ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, ich bin in die verrücktesten Halluzinationen reingefahren, weil ich nicht wusste, ich hatte ja keine Schlafstrategie. Und ich glaube, mein großes Problem war dann, dass ich dann ohne Schlaf auf einmal in die Situation kam, Halluzinationen zu haben. Also ich hatte Halluzinationen, hatte aber keine Idee, was mache ich eigentlich im Fall einer Halluzination, weil ich da gar nicht drüber nachgedacht habe im Vorfeld. Und ich habe dann tatsächlich irgendwie wie so ein geteiltes Wahrnehmungsverhältnis gehabt. Also ich hatte die Wahrnehmung, ich wusste, es macht gar keinen Sinn mehr weiterzufahren. Aber die andere Seite vom Kopf, die hat mir gesagt, nee, du musst hier weiter, du bist in der Achterbahn. Ich hatte das Gefühl, vor mir der Lichtpegel, das ist ein Computerspiel, dem muss ich folgen. Und bin einfach überhaupt nicht empfehlenswert, aber einfach immer weitergefahren, bis ich irgendwann es dann geschafft habe, mit mir selber auch zu reden. Ich habe mich auch teilweise so von außen gesehen und habe gesagt, du musst jetzt hier anhalten, weil ich bin so Schlangenlinien gefahren, da irgendwo bergab und ich lag hier auf Platz 3, ich hatte auch richtig Vorsprung, ich konnte eigentlich schlafen, das habe ich mir versucht einzureden, aber mein Körper hat sich strikt dagegen gewehrt. Ich glaube, wenn ich mir die Schlafstrategie im Vorfeld schon überlegt hätte oder gewusst hätte, was mache ich, wenn ich Halluzinationen habe, ja, dann lege ich mich hin und schlafe, ist ja vollkommen logisch. Da habe ich aber im Vorfeld nie drüber nachgedacht. Und wenn man dann das erste Mal darüber nachdenken muss, was macht man, wenn man Halluzinationen hat, wenn man die gerade hat, ist das keine gute Kombi. Und ich habe es dann irgendwie geschafft, mich dann doch irgendwann davon zu überzeugen, dass es sinnvoll wäre, mich hinzulegen. Habe dann das erste Mal geschlafen nach 40 Stunden für eine Stunde. Und war danach erstaunlich fit, bin weitergefahren, lag immer weiter auf Platz 3, hatte Checkpoint 1, hatte Checkpoint 2, kam dann auf Platz 3 liegend zu Checkpoint 3. Und Checkpoint 3 war der Knackpunkt des ganzen Rennens, weil da ist eigentlich mein allergrößter Fehler passiert. Ich kam nach, es müssten so 60 Stunden gewesen sein, kam ich nachts um 1 Uhr am Checkpoint 3 an. Ich bin in den Checkpoint reingegangen und das Erste, was ich zu den Leuten am Checkpoint sage, Food. Also gibt's irgendwas zu essen? Ich brauche was zu essen. Nee, wir haben nichts mehr. Das ist gerade zu, die Küche hat zu. Ich so, ja, und jetzt? Also was machen wir denn jetzt? Dann meinen die so, ja, dann um 4 Uhr macht da drüben eine Bäckerei vielleicht auf. Vielleicht. Also vielleicht haben sie immer noch hinterhergeschoben. Und ich habe da aber auch nichts rausgefunden, ob die wirklich aufmacht. Und ich habe dann sogar noch abgesucht, da war eine Kaffeeecke. Da habe ich noch geguckt, ob da Würfelzucker ist. Auch das war nicht da. Es gab halt nichts. Ich habe die noch gefragt, ist irgendwas da? Es gab nichts. Und da habe ich mein Stempel abgeholt, habe da sogar, glaube ich, noch 20 Minuten nochmal geschlafen, zumindest versucht. Hat aber auch nicht geklappt. Hab mich dann, auch ein Riesenfehler, können wir nachher nochmal drüber reden, ich habe mich dann da nochmal eine Stunde mit den Leuten am Checkpoint unterhalten. Ich habe mich im ganzen Rennen zusammengerechnet, fast 10 Stunden mit Fotografen oder Organisatoren unterhalten, ohne zu schlafen. Also das ist so absurd, dass es schon fast wieder ein bisschen lustig ist. Aber das war ich habe nicht geschlafen, ich habe in der Zeit geredet, weil ich irgendwie die sympathisch fand. Ich weiß es nicht. Ich habe mit denen geredet. Es gibt sogar eine Szene, da sagt Nielsen, der Veranstalter, bist du jetzt live auf YouTube? Das war am Checkpoint 1. Checkpoint 1 habe ich insgesamt 5 Stunden verbracht fast. Ich habe kein Auge zugemacht, ich habe 2 Teller Nudeln gegessen und ich habe sonst mit denen geredet. Wo ich mich frage, was machst du in der Zeit? Also das ist mir jetzt auch erst im Nachhinein aufgefallen, weil ich da wirklich einfach, ich bin mitgefahren, ohne Plan, in allen Bereichen. Auf jeden Fall, wir sind jetzt bei Checkpoint 3, es gab nichts zu essen. Und dann dachte ich irgendwann, ja gut, dann fährst du jetzt einfach weiter. Bis dahin war auch der Viertplatzierte da, dann bin ich raus auf die Straße, bin 5 Meter weitergefahren und sehe rechts neben mir eine Disco. Da war richtig was, also da war noch was los. Da war laute Musik und dann wusste ich, okay, in der Disco, die werden mindestens mal Chips oder irgendwas werden die ja haben. Also bin ich dann mit voller Montur in die Disco reingelaufen. Bin bis zur Bar, bis zur Theke und habe gesagt, hier, ich brauche was zu essen. Und dann haben die mir tatsächlich 2 Sandwiches, Käse-Sandwiches mit ein paar Chips gebracht. Und dann habe ich das gegessen und bin weitergefahren.
Ist dir Uso auch angeboten worden?
Nee, tatsächlich nicht. Okay. Nee, das ist mir nicht angeboten worden. Ich weiß nicht, ob ich Ja gesagt hätte.
Ja, aber du hättest drin plaudern können eigentlich.
Also es war aber wirklich, also da in der Disco zu sein, mit wirklich... Ja, ich hätte wieder plaudern können, das stimmt.
Ja,
es war aber relativ laut, deswegen hat sich dann nicht so angeboten. Die Musik war sehr laut. Ja, das stimmt. Ja, aber ich bin dann tatsächlich einfach ohne Verpflegung. Also ich habe mir nichts mehr weiter eingepackt. Ich glaube, ich habe mir noch einen so einen Schokomuffin da genommen. Also es gab da auch Schokomuffins, so abgepackte. Die habe ich mir noch genommen. Ein Stück habe ich mir vorne noch ins Foodpouch reingepackt. Und ich habe halt gedacht, ja gut, da wird schon was kommen. Also verpflegungsmäßig, fahr los. In ein paar Stunden, wenn es hell ist, dann ist da irgendwo ein Shop, dann kannst du dir was holen. Ich bin dann weitergefahren und nach so 2 Stunden war wirklich so mein allerletzter Riegel leer. Ich hatte nichts mehr. Ich hatte keine Riegel mehr, ich hatte keine Gels mehr. Ich hatte diesen letzten Muffin da noch aufgegessen. Und ich habe auf einmal realisiert, weil ich dann nochmal auf die Karte geguckt habe, ey, du kriegst ein Problem. Weil du hast nichts mehr. Allein 1-2 Stunden ohne Essen zu fahren, ist schon unangenehm. Ich habe dann aber auf die Karte geguckt und ich wusste, ey, das sind 240 Kilometer. Also wenn die Karte stimmt, muss ich jetzt 240 Kilometer mit 12 km/h im Durchschnitt ohne Essen fahren. Und ich habe dann gedacht, das kann ja nicht sein, da wird schon irgendwas kommen. Und was sollte ich machen? Ich konnte ja auch nicht zurückfahren. Das kam für mich gar nicht in Frage, zurückzufahren, sondern man will ja dann schon weiterfahren. Vielleicht wäre es schlau gewesen, noch mal mehr bei Google Maps noch mal zu gucken, ob irgendwie von der Strecke abseits was wäre. Aber dazu hatte ich gar keine mentale Leistungsfähigkeit mehr und kam da auch gar nicht drauf. Jetzt im Nachhinein sage ich so, du hättest doch mal gucken können, habe ich aber nicht gemacht. Ich bin dann einfach stur weitergefahren und ich hatte einen Hungerast und bin weitergefahren. Ich hatte einen doppelten Hungerast, weil irgendwann, also eine Mehrsteigerung geht ja irgendwann nicht mehr. Hatte die erste Stunde ohne Essen, die zweite Stunde ohne Essen, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste. Und habe dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt langsam wird's wirklich kritisch. Weil irgendwann ist man ja wirklich leer. Ich war halt schon 70 Stunden unterwegs und bin dann 6 Stunden ohne Essen gefahren. Bin dann noch weitergefahren, habe mich dann da wirklich abgequält. Und bin dann insgesamt 7 Stunden ohne Essen gefahren. und kam dann in einen Ort. Also das hört sich jetzt auch so, also ich war wirklich am Ende, also ich konnte nichts mehr. Ich bin dann wirklich diese letzten 500 Meter hoch in den Ort, wo eigentlich ein Resupply hätte sein sollen. Also laut Veranstalter wäre da ein Resupply gewesen in diesem Ort. Das Problem war, 2 Tage vorher bei dem letzten Rider-Briefing hat der Veranstalter noch gesagt, dass es diesen Resupply nicht geben wird. Das habe ich aber auch gekonnt überhört. Oder gedacht, so, ja, komm, na, vielleicht ist ja doch da. Ja, auf jeden Fall bin ich dann in diesen Ort und ich war so am Limit, dass ich konnte nichts mehr. Also ich konnte meinen Lenker nicht mehr halten, meine Hände haben schon zugemacht, meine Hände waren verkrampft. Ich hatte auch insgesamt viel zu wenig noch dazu getrunken, weil es waren halt über 30 Grad. Trinken gab es auch kaum. Ich hatte 7 Stunden nichts gegessen. Ich konnte die Pedale nicht mehr drehen. Ich konnte nicht mal absteigen. Ich konnte nicht mal, als ich dann da saß, ich konnte nicht mal wieder richtig aufsteigen. Und dann habe ich mich irgendwie geschafft, in diesen Ort zu quälen. Kam in diesem Ort an und habe mich erstmal auf so ein Mäuerchen gesetzt. Und ich weiß auch gar nicht, wie es dann passiert ist, aber auf einmal kam so ein älteres Ehepaar. Für mich war aber eigentlich schon klar, du bist so am Ende, es geht hier nichts. Also es ging nichts mehr. Ich war wirklich kurz davor, dass ich wirklich zusammenbreche und da liege. Und wenn dann keiner kommt, dann liege ich da heute immer noch. So, es war wirklich sehr, sehr kritisch. Und dann kam dieses ältere Ehepaar, hat mich gesehen und hat gemeint, ja, hier aus dem Ort haben uns welche angerufen, weil wir sind eigentlich die, die hier diesen Resupply gehabt hätten. Aber wir konnten den nicht machen. Aber wenn du Bock hast, dann kannst du bei uns jetzt Mittag essen. So, die haben halt auch gesehen, dass ich sehr am Limit bin. Und für mich war dann auch klar, okay, du gehst da jetzt mit. Du nimmst auch diese Hilfe an, weil laut Unsupported Regularien wäre das ja auch Outside Assistance, wäre ich ja sowieso raus aus dem Regelwerk oder aus der Wertung. Es war für mich aber in dem Fall komplett egal. Also da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, weiterzufahren. Auch so regelmäßig, also regelkonformmäßig in der Wertung, weil ich so sehr am Limit war. Und weil ich auch ja irgendwie mir dieses Erlebnis bis dahin nicht kaputt machen wollte. Also ich bin dann wirklich mit denen ins Wohnzimmer bei denen, in die Küche. Die haben mir da Sachen aufgetischt, wirklich. Also vom Feinsten, wirklich das Maximale, was man da machen konnte. Ich war bestens versorgt, war da 2-3 Stunden bei denen, hab da in der Zwischenzeit auch schon dem Veranstalter geschrieben, ey, mir geht's gut, alles ist gut, aber ich bin aus der Wertung. Habe ich dem direkt geschrieben. Und bin dann nach 3 Stunden wieder aufs Rad gestiegen. Und auch da ging gar nichts. Ich bin dann dieses Ehepaar hatte mir dann noch ein Hotel gebucht, 7 Kilometer weiter. Davon waren 6 Kilometer bergab und 1 Kilometer leicht bergauf. Ich bin diese 6 Kilometer bergab musste ich schieben, weil ich mich nicht halten konnte. Ich habe dann versucht zu rollen, es ging nichts, obwohl ich ja schon wieder was gegessen habe. Ich habe dann irgendwann auch mit einem Kumpel telefoniert und habe gesagt, ey, ich bin hier im Nirgendwo, ich kann nichts mehr. Ich weiß nicht, ich lege mich jetzt hier auf die Straße und ich warte einfach, bis irgendwie ein Auto kommt und halt die an, auch wenn da eigentlich kaum Autos kamen. Aber irgendwann kam dann doch ein Pickup und der hat mich dann sogar noch zum Hotel gebracht, weil ich selbst die letzten 7 Kilometer, ich konnte nicht mal die 6 Kilometer bergab rollen, weil ich nicht mit mir halten konnte. Mit Verpflegung schon wieder im Vorfeld. Und
Flo, kannst du dir erinnern, wir haben mal über unsere ärgsten Hungeräste geredet. Und also ich habe mir jetzt, also hundertprozentig passt, ist es dir noch viel dreckiger gegangen, logisch, aber ich habe das bisher ein einziges Mal erlebt und das war bei einer Trainingsfahrt im Sommer nach dem Ram, wo es um nichts gegangen ist, da waren wir am Vortag ein bisschen unterwegs, war in der Früh glaube ich noch nicht ganz fit, also wir haben am Vorabend Bier getrunken und ich habe da den schlimmsten Hunger ausgehabt. Ich bin auf der Ebene mit 20 km/h, ich habe nicht mehr fahren können. Ich bin am Straßenraum gesessen mit Schüttelfrost bei 30 Grad und die Beine haben brennt, wie wenn du den 20. Sprint machst. Also wer so einen echten Hungerast noch nie kennt, du hast das jetzt super beschrieben, es ist echt brutal und auch nicht mehr ungefährlich, wenn du da keine Hilfe kriegst oder so, dann bist echt wirklich in einer extrem problematischen Situation.
Ja, dann geht da nicht mehr viel. Also bei mir war es dann auch so, ich bin dann da ins Hotel gekommen tatsächlich, hab dann da geschlafen, mir hat doch der Veranstalter geschrieben, er fahr doch wenigstens noch zu Ende. Mir haben auch Leute, ich habe das auch alles, ich teile das ja immer alles relativ nah auch beim Rennen auf Instagram, ich habe da auch jede Menge Stories gemacht und hab dann da auch gesagt, es ist jetzt vorbei, es geht nicht und haben mir Leute geschrieben, ey, aber ruh dich aus und fahr morgen weiter. Ja gut, ich habe gesagt, okay, ich entscheide morgen früh, ob ich weiterfahren kann oder nicht. Ich bin am nächsten Morgen aufgestanden und es ging immer noch gefühlt gar nichts. Ich bin die Treppen, bin ich wirklich komplett zerstört runtergelaufen. Ich konnte die eigentlich gar nicht mehr laufen. Man muss dazu sagen, es waren nur noch 100 Kilometer eigentlich bis ins Ziel, wo ich da aufhören musste. Aber ich habe dann gesagt, okay, du bist eh aus der Wertung. Du fühlst dich, als wärst du, keine Ahnung, fünfmal so alt, wie du eigentlich bist. Du kannst gerade gar nichts mehr. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Es ging nichts. Und dann habe ich auch gedacht, okay, du hast dieses geile Erlebnis. Du bist in so ein Ultrarennen reingegangen, ohne Vorbereitung. Also spezifische Vorbereitung meine ich jetzt. Ohne Plan, ohne Strategie, lagst auf Platz 3. Und jetzt hier einfach auf Krampf weiterzufahren, obwohl du aus der Wertung bist, im Zweifel passiert sogar noch irgendwas. Und es macht ja dann auch keinen Spaß mehr. Also diese 100 Kilometer, glaube ich, die hätten mir nichts gebracht. Auch null Freude oder irgendwas. Und ich mache das halt eigentlich auch, weil es mir Spaß macht, diese ganzen Rennen. Und da habe ich gesagt, okay, du hörst jetzt hier auf, behältst dir lieber die guten Erinnerungen und nimmst die Learnings mit. Du nimmst das, was du falsch gemacht hast, einfach mit ins nächste Rennen, bereitest dich dann darauf vor und machst dann die Fehler nicht mehr. Und klar, im Ultra gibt's immer die Diskussion, aufgeben, ist das eine gute Idee oder nicht. Viele sagen auf gar keinen Fall niemals aufgeben, immer Finish. Aber ich fand auch jetzt im Nachhinein, auch jetzt ein Jahr später, fast oder ein halbes Jahr später, bin ich mit dieser Entscheidung so fein und so happy, dass ich die genau so getroffen habe. Weil jetzt ist gerade meine Motivation für die nächsten Rennen so immens hoch. Und auch die Vorbereitung habe ich jetzt deutlich ernster genommen für das nächste, dass ich sage, okay, ich habe gelernt, ich habe mein Ziel erreicht zu lernen und will jetzt einfach das im nächsten einfach nur besser machen. Aber mich dazu zerstören, habe ich mich einfach wirklich gefragt, wofür. Also deswegen habe ich dann im Nachhinein eigentlich es war eine relativ klare Entscheidung auch für mich. Es ist jetzt auch nicht mal so, dass ich sage, es war eine schwere Entscheidung, sondern es war für mich völlig klar. Ich habe dann 100 Kilometer vorm Ziel aufgegeben, das Rennen beendet und habe quasi das Hellenic Mountain Race mit einem Did Not Finish, obwohl ich die ersten 800 Kilometer auf Platz 3 lag. Ja, aber ich behalte dann lieber im Hinterkopf, okay, du konntest irgendwie vorne mitfahren, obwohl du dich nicht vorbereitet hast, dann geh aufs Nächste und nimm die Learnings mit. Und deshalb bin ich voll fein mit dieser Entscheidung.
Mir fällt jetzt eine Episode ein, wo wir mit der Marianne geredet haben, Flo, über das Race Across Austria und wo sie gesagt hat, es ist ihre Tour so extrem dreckig gegangen und da war es irgendwie brutales Schlechtwetter am Großglockner. Und sie hat was gesagt, was ich mir echt mitnehme, nämlich, dass man manchmal im Nachhinein, wenn ein bisschen Zeit vergeht, die schlimmen Dinge vergisst und nur mal so das Positive in Erinnerung hat. Aber bei so echt kritischen Dingen, glaube ich, muss man sich im Nachhinein auch bewusst sein, dass das schon heftig ist und dass man das nicht noch einmal machen darf, aus Sicherheitsgründen. Und nicht beim nächsten Mal denken, ja, komplett ohne Verpflegung weiterfahren ist nicht so schlimm. Das ist schon schlimm. Also das muss man sich dann so bewusst, glaube ich, beibehalten, dass man sagt, das darf so weit, darf ich nicht mehr gehen oder das darf nicht noch einmal passieren. Weil wenn es dann kein Eber hast, die irgendwie verköstigen, dann...
Ja, ich habe tatsächlich wirklich auch zwischendurch, ich habe den Vorteil, in gewisser Weise glaube ich, dass es wirklich ein Vorteil ist, Sachen selber zu analysieren, dass ich ja alles gefilmt habe. Also ich habe am Tag 8 Stunden gefilmt, ich hatte über 30 Stunden Videomaterial. Und dadurch vergesse ich diese schlimmen Situationen nicht. Als ich das Video noch nicht geschnitten habe, habe ich wirklich gehadert. Da habe ich gesagt, warum bist du nicht zu Ende gefahren? Diese Phase gab es kurz. Und dann habe ich aber angefangen, das Video zu schneiden und dann wurde mir nochmal klar, das war so eine schlaue Entscheidung, das wirklich so durchzuziehen. Und ich weiß auch nicht, ob ich alle Fehler so behalten hätte, wenn ich es nicht gefilmt hätte. Und ich glaube, das ist schon ein gewisser Vorteil, dass ich eben alles gefilmt habe, dass ich das auch jetzt so im Nachhinein nochmal verarbeiten konnte, was da eigentlich passiert ist. Und ich hoffe, dass ich dann in so eine Situation nicht mehr komme. Aber auch wenn ich nochmal in so eine Situation kommen würde, würde ich auch nicht weiterfahren. Dann würde ich nicht sagen, okay, jetzt beim letzten Mal hast du aufgegeben, jetzt fährst du weiter, sondern ich würde dann wieder sagen, okay, du weißt, dass das die einzig sinnvolle Entscheidung eigentlich ist. Vor allem, weil die Gesundheit ja schon irgendwo dann wichtig ist.
Du hast gesagt, du hast viel gelernt, du hast auch schon angeteasert, du hast dich viel besser vorbereitet aufs Nächste. Vielleicht kann man jetzt sagen, das Nächste startet wirklich schon bald. Du bist beim Atlas Mountain Race am Start und hast sogar im Vorfeld die Strecke besichtigt. Das machen ganz wenige. Also das komplette ja. Gegenteil jetzt zu dem, was du uns gerade erzählt hast.
Ja, genau. Ja, ich habe die Strecke, die ersten 350 Kilometer mir jetzt sogar schon mal angeguckt. Ja, das, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich hatte jetzt ich wusste, okay, Hellenic Mountain Race hast du abgebrochen, du willst das bei dem nächsten besser machen. Also habe ich geguckt, welches ist das nächstbeste, was kann ich nehmen. Und Atlas fand ich einfach geil. Irgendwie, ich fand es cool, auch so von einfach in Afrika da unterwegs zu sein. Ist auch ein bisschen weniger höhenmeterlastig. Jetzt die neuen 350 Kilometer sind tatsächlich dieses Jahr höhenmeterlastiger als die letzten Jahre. Aber ja, deshalb habe ich mich da angemeldet. Und ich bin jetzt von der Vorbereitung, von null Vorbereitung, glaube ich, auf 110% Vorbereitung gegangen. Also ich glaube, mehr kann man eigentlich kaum mehr machen. Es macht auch gerade relativ viel Spaß, sich da wirklich so sehr rein zu fuchsen und wirklich so, so tief reinzugehen. Weil, also ich habe das jetzt zusammen mit Fritz und Max, also Fritz Meinecke und Max oder Skatepunk auf YouTube. Wir wollten zusammen in ein Trainingslager fahren. Wir hatten gedacht, okay, wir machen ein bisschen Trainingslager und irgendwann kam uns die Idee, weil die beiden das auch fahren, wir können uns einfach die 350 Kilometer angucken. Also macht ja irgendwie Sinn. Und dann hatten wir die Idee und haben es einfach umgesetzt. Bevor wir jetzt nach Spanien fliegen, eine Woche oder zwei, haben wir gesagt, okay, wir fliegen eine Woche, 10 Tage waren es, glaube ich, nach Marokko und gucken uns die Strecke an. Und ich glaube, weil diese Dynamik zwischen uns oder das einfach so gut passt und wir uns alle gerade so intensiv drauf vorbereiten und alle so ein bisschen, ja, sich einfach dieses Austauschen überlegen, wo man, welchen Schlafsack nimmt man, welche Isomatte, wo schläft man, was macht man für eine Schlafstrategie. Es macht einfach, also jetzt gerade diese Vorbereitung auf dieses Rennen macht gerade irgendwie wirklich besonders viel Spaß und mit diesem, dass man wirklich da war, das ist gerade ein ganz anderes Gefühl. Also ich habe wirklich das Gefühl, also ich denke so gefühlt jede zweite freie Minute ans Atlas und überlege, was man noch besser machen könnte. Ja, also die Vorbereitung ist jetzt auf einem ganz, ganz anderen Level. Und ich habe jetzt auch wieder einen Trainer. Also ich hatte auch das bei Hellenic, habe ich auch ohne Training wirklich, also mit eigenem Training halt so ein bisschen nach Gefühl. Und jetzt seit 4 Monaten habe ich wieder einen Trainer, den Max und den Sepp. Und bin sehr happy, dass das so klappt. Und auch das habe ich jetzt optimiert. Also Training ist optimiert, Verpflegung ist optimiert, Strategie ist optimiert, Setup ist optimiert.
Losgehen wird's im Februar, Mitte Februar ungefähr?
6. Februar.
6. Februar.
Ja, ja. Also ist jetzt die Vorbereitung ist so weit, dass ich jetzt letztens, da waren es hier zu Hause -4 Grad und dann, als ich beim Fluss war, waren es noch -2. Beim Atlas wird es eine Flussdurchquerung geben. Etwas längere. Und es kann sein, dass es da auch Minusgrade sind, weil es hier gerade in Deutschland so schön kalt ist. Habe ich am Sonntag mein Rad genommen, habe einen Powernap auf dem Berg gemacht bei -2 Grad in meinem Schlafsetup, bin den Berg runtergefahren und bin dann bei -2 Grad 15 Meter lang durch einen Fluss gelaufen, der mir bis zur Hüfte stand. Und bin dann wieder aufs Rad und bin weitergefahren, um mich auch daran zu gewöhnen und um auch das zu trainieren. Und ich weiß auch nicht, wie viele Leute das bei den Temperaturen trainieren, aber das habe ich jetzt auch mal gemacht. Also so weit geht gerade die Vorbereitung.
Der Flo und ich haben in der Einleitung, bevor du dazukommst, bist gerade über das Thema geredet, wir trainieren nur so jeden Tag.
Ach so.
Ja, das ist Standard bei uns.
Ja, gut, das ist gut.
Wichtige Frage, bei der Flussdurchquerung Schuhe aus oder Schuhe anlassen?
Anlassen.
Interessanter Take, aber ja.
In Anlassen. Ich habe tatsächlich, ja, ich meine, es gibt ja eigentlich im Ultracycling, sagt man auch, es gibt keine Geheimnisse, ne? Aber ich habe für mich die ideale Flussdurchquerungsstrategie gefunden. Und zwar heißt diese ideale Flussdurchquerungsstrategie vor dem Fluss Velotus anziehen und im Vorfeld so eine Notfalldecke mit noch in die Schuhe. Und diese Velotus sorgen dafür, dass das Wasser zwar von unten leicht reinkommt in die Schuhe, es aber keine Zirkulation gibt und somit das Wasser sogar warm wird. Dann hast du keine kalten Füße. Sogar bei -2 Grad. Und als ich das jetzt getestet habe und das so gut funktioniert habe, ich freue mich jetzt. Ich hoffe, es wird schneien. Ich hoffe, es gibt Minusgrade und ich hoffe, wir müssen bei minus 4 Grad durch diesen Fluss.
Ich hoffe,
dass das bis dahin nicht zu viele hören, aber.
Ich finde es gut, dass wir in einem Ultracycling-Podcast über zu Fuß durch Flüsse gehen reden.
Ja, soweit ist es gekommen.
Dann gehen wir zurück auf die Straße, vielleicht in Anbetracht der Zeit. Ganz kurze Zusammenfassung, Race Across Germany, Nord-Süd, auf der Straße, unsupported.
Und wie wir schon im Feedback der Woche zu deiner Vorstellung vorgelesen haben, du warst zwar unter dem Streckenrekord, aber es war noch jemand unter dem Streckenrekord, du warst um Zweiter und hast am Schluss irgendwie alles gegeben. Und es hat sehr, sehr viel, sehr gut funktioniert offensichtlich. Und was ich auch noch spannend finde, so Unterschied Straße zu Offroad.
Also ich glaube, zum einen war Race Across Germany war dann tatsächlich auch nur 4 oder 6 Wochen nach dem Hellenic. Im Nachhinein war das viel zu nah dran. Also viel zu nah. Ich bin gestartet und war um 18 Uhr das erste Mal müde. Und das Rennen ging um 8 Uhr morgens los. Um 18 Uhr war ich müde. Und dachte ich so, du kannst ja jetzt kein Powernap machen. Also kannst ja nicht um 18 Uhr schon schlafen. Das geht ja nicht. Aber an sich lief es halt von Anfang an gut. Also ich bin jetzt auch schon direkt wieder nach 18 Uhr gesprungen. Aber ich bin halt das Rennen gestartet und ich wusste, ich will einfach jetzt schon die Fehler, die ich beim Hellenic gemacht habe, nicht mehr machen und einfach besser sein. Und einfach jetzt mal zeigen, dass ich auch was kann. So, also bei Hellenic, da habe ich danach schon gedacht, okay, du warst schon gut vorne mit dabei, aber am Ende kann jeder sagen, gut, der hat ja nicht gefinisht, also das ist ja, kann ja jeder, so. Und dann dachte ich so, okay, du willst jetzt irgendwie mal so einmal zeigen, dass du das auch durchziehen kannst. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich das auf jeden Fall finische und dass ich mich gut versorge. Ich meine, in Deutschland kriegt man immer eine Tankstelle, deswegen, da ist es, glaube ich, gar nicht so schwer, sich zu verpflegen. Klar, irgendwie nachts muss man schon gucken. Aber ich bin das wirklich strategischer angegangen und bin von vornherein relativ aggressiv in das Rennen reingegangen. Also ich bin relativ schnell gestartet und lag dann auch eine Zeit lang eigentlich auf Platz 1. Was da so ein bisschen schwierig war, war das Tracking. Ich dachte dann zwischendurch noch, ich bin noch auf Platz 1. Man hatte aber nur Punkte auf der Karte und musste sich selber ausrechnen, wer ist wann gestartet, musste dann überlegen, wo ist der gerade, musste dann mit Google Maps gucken, wie lange brauche ich bis dahin und sich das hochrechnen. Und ja, deswegen hatte ich auch zwischendurch gedacht, ich bin auf 1, war es aber im Nachhinein, glaube ich, gar nicht. So, das war halt ein bisschen schwierig. Dann war aber irgendwann nachts, hatte ich wirklich nach 18 Uhr, war ich so das erste Mal, ich war müde, ich wollte aber noch nicht schlafen. Dann habe ich um 11 Uhr oder um 12 ungefähr, meinen ersten 20 Minuten Powernap gemacht. Weil ich dachte eigentlich, Race Across Germany kannst du auch ohne Schlaf durchfahren. Vielleicht am Ende mal ein Powernap, aber das ist ja wirklich im Vergleich zum Hellenic deutlich kürzer. Und auch nach dem Hellenic kam mir das Race Across Germany so viel kleiner vor, als es ja eigentlich ist. Also 1100 Kilometer ist ja auch schon eine Distanz. Aber nach diesem Hellenic hatte ich im Kopf so, ja, was, es kann jetzt alles kommen. Also jetzt ist mir gerade alles gefühlt egal vom Kopf her. Hab dann auf jeden Fall um 11 das erste Mal geschlafen, bin weitergefahren, musste 2 Stunden später irgendwie nochmal 20 Minuten schlafen, weil es nicht gereicht hat. Und dann dachte ich schon so, boah, ich sag auch im Video, du hast dir vorgenommen, nicht zu schlafen, jetzt schläfst du hier schon das zweite Mal, das geht doch nicht. Aber ich hab's trotzdem gemacht, weil ich halt vernünftiger auch sein wollte. Das war auch mein allerwichtigstes Ding, war so, keine Halluzination, keine dummen Entscheidungen, sondern einfach vernünftig und gesund gut durchkommen. Und ja, dann ging es da durch die Nacht, nächster Tag. Und irgendwann habe ich realisiert, okay, du hast jetzt 2,5 Stunden Rückstand auf Platz 1. Du liegst aber ziemlich gut mit über 2 Stunden Vorsprung oder einer Stunde, relativ, also bis zum dritten auf Platz 2. Also ich hatte den sehr, sehr fix, diesen zweiten Platz. Und dann habe ich gesagt, okay, du gehst jetzt noch einmal zu einer Tankstelle, holst dir noch einmal Gummibärchen, machst noch 10 Minuten Powernap, weil ich wieder müde war. Mittags dann war ich schon wieder müde, hab wieder geschlafen, hab dann aber nur 10 Minuten geschlafen irgendwo in einem Feld. Und dann habe ich gesagt, okay, du gehst jetzt einfach noch die letzten 200 Kilometer all out. Also ich bin dann wirklich nochmal all out gefahren, bin um jede Kurve auf letzter Rille, bin aus den Kurven raus beschleunigt. Ich habe mich zwischendurch gefühlt wie in so einem Kriteriumsrennen. also vom Feeling, weil das war wirklich nochmal im Nachhinein auch absurd, wie das ging. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das ging. Aber ich hatte so eine zweite Kraft und so eine zweite Luft und habe dann auch noch gesehen, wo du kannst diese 280 Watt hier gerade länger halten. Du kannst um die Kurven raus beschleunigen und da auf die 400 auch mal hochgehen, die Kuppen drüber drücken mit 400 Watt. Und ich dachte, was passiert hier? Aber es war halt so ein, wie so ein Flug. Und habe dann auch gemerkt, okay, du hast jetzt schon eine Stunde aufgeholt. Du hast anderthalb Stunden aufgeholt. Du hast zwei Stunden aufgeholt auf den Erstplatzierten. Und dann hatte ich halt nur noch 20 Minuten Rückstand. Hab dann aber auch gemerkt, okay, jetzt bin ich auch fast im Ziel, jetzt wird's knapp. Und dann kam ich wirklich nach 37 Stunden und 40 Minuten, glaube ich, oder 55 Minuten, 20 Minuten nach dem Erstplatzierten an, hatte den Streckenrekord gebrochen, war nur Zweiter, also Philipp Tellen hat gewonnen. Glückwunsch auch nochmal an der Stelle. Das war wirklich ein richtig, auch im Nachhinein, wir waren dann im Ziel. Und sich dann darüber nochmal zu unterhalten, er meinte zu mir, ich hätte ihm die letzten 6 Stunden, also ich habe dann in 6 Stunden ja über 2 Stunden aufgeholt. Und er meinte zu mir nochmal, ich habe ihm das Rennen, das Leben zur absoluten Hölle gemacht, weil er wirklich Angst hatte, dass ich wirklich noch näher kam. Aber ich fand dieses Battle, was wir da hatten, und das, da waren wir uns einig, also wir haben uns dann da länger nochmal drüber unterhalten, das war irgendwie geil. Weil oft ist es ja so, dann hat man diese Entscheidung, ist irgendwie relativ früh klar, wer fährt vorne, wer fährt weiter hinten. Aber dass das so eng war, auf 20 Minuten, ja, das war schon, es war geil. Also jetzt auch im Nachhinein, ich denke auch sehr gerne dran zurück und auch da, dass ich da Zweiter bin, ich bin sehr, sehr happy, dass ich überhaupt da diese Stunden nochmal aufholen konnte und ja, Philipp war einfach nochmal ein bisschen schneller, ne, würde ich sagen.
Ja, sehr mitreißend, wie du das erzählst, hey. Danke, dass du uns da so mitnimmst, echt irgendwie Gänsehaut.
Sehr danke cool fürs Feedback. Das freut mich.
Um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, zum ganz von Anfang, also der Straps ist auf dich aufmerksam geworden mit deiner Aussage, am RAM teilnehmen zu wollen und hat vergessen, dass er schon mal bei dir im Stream war, aber das lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen. Und vielleicht machen wir den Bogen zu und oder... Naja, schließen den Kreis. Egal, die Metapher wird nichts mehr. Vielleicht sagst du uns, wie konkret sind die Pläne und sehen wir dich 2027 beim RAM?
Ja, also Stand jetzt ist es so, dass ich das RAM auf jeden Fall fahren werde. Also ja, doch. Also wir werden mich hoffentlich beim RAM sehen. Und mein Reel, was ich ja hochgeladen hatte, was, glaube ich, jetzt auch angesprochen hat, da sage ich ja nicht nur, dass ich es fahren will, sondern ich setze mich da ziemlich provokant vor die Kamera oder stelle mich vor die Kamera und sage im Wortlaut, hi, ich bin Basti und 2027 gewinne ich das Race Across America und dann führe ich weiter fort. So, ich muss dazu sagen, eigentlich ist das gar nicht so meine Art, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich wusste auch, dass das gewisserweise vielleicht von ein oder anderen komisch aufgefasst werden könnte. Das Feedback tatsächlich war im Nachhinein zu, ja, ich würde sagen, 95% oder 99% positiv. Ich glaube, viele, die es komisch fanden, haben einfach gar nichts gesagt. Und ein paar von denen, die es komisch fanden, haben sich doch getriggert gefühlt und mir geschrieben. Oder halt einen Kommentar geschrieben, so von wegen überheblich, arrogant und ich weiß es nicht. Das sollte es auf jeden Fall in keinster Weise sein. Und es soll auch, ich glaube auch in der Ultra-Bubble, jetzt im Nachhinein, ich glaube, ich würde es auch ein bisschen komisch aufnehmen. So, ich weiß nicht, wie ihr es aufgefasst habt oder wie es so ankam. Ich glaube im Nachhinein, gerade auch auf die Bubble oder auf den Ultracycling-Bereich bezogen, würde ich so vielleicht nicht nochmal formulieren. Was mein Ziel aber war halt, wir wissen alle, dass das RAM nicht einfach ist zu finanzieren und mein Ziel ist damit einfach so eine gewisse Aufmerksamkeit oder war es eine Aufmerksamkeit zu erzielen und direkt den Leuten auf Instagram zu sagen, ey, daran könnt ihr mich messen, ich will es gewinnen, jetzt folgt rein und begleitet das und
ja, mit der
über
Kohle.
Die Follower, die Reichweite, ja gar nicht so, sondern dass man halt die Reichweite aufbauen kann, um halt für Sponsoren interessant zu werden, um das überhaupt machen zu können. Das war so ein bisschen die Idee.
Und das hat, ja, das aber hat ich
würde mal interessieren. Ja. Mich würde mal interessieren, was so eure Gedanken waren, als ihr das Video gesehen habt. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und wann ihr es gesehen habt. Und ob ihr irgendwie von irgendjemand, ob ihr mal damit über irgendwie mit irgendwem darüber gesprochen habt?
Ja, ich bin jetzt auch ganz ehrlich. Erstens, du hast mich ja im Video markiert, also ich bin irgendwie eine Benachrichtigung gekriegt, ich habe es mir dann angeschaut und ich war dann schon überrascht, gell, wirklich. Also ich habe mir gedacht, wow. Dann habe ich natürlich kurz geschaut, okay, was hast du bisher gemacht? Okay, einmal zweiter Platz, Race Across Germany und jetzt sagst du, du gewinnst das RAM in 1,5 Jahren. Und dann habe ich gesehen, dass sehr, sehr viele Leute geschaut haben und sehr, sehr viele Leute kommentiert haben und das ist ja cool. Und der Großteil war ihm wirklich so, hey, super Einstellung, Zielsetzung, Motivation, Mindset und genau das braucht es, wenn du wirklich was Großes erreichen willst, was ja auch stimmt. Und ein paar haben halt gesagt, hey, der ist schon ein bisschen irre. Ich meine, der hat bisher einen zweiten Platz und jetzt redet er vom Ramsieg. Vielleicht soll er mal klein anfangen oder so. Und was ich mir halt auch ehrlich gedacht habe, ich habe mir das schon gedacht, dass du da ein bisschen ans Marketing vielleicht auch denkst, weil genau das passiert, ja, wenn das dann, ich weiß nicht, ob man das jetzt viral gehen nennen kann, ob's das Ausmaß gehabt hat oder so. Auf jeden Fall, es hat Aufmerksamkeit erreicht, ne? Aber ich habe mir nur gedacht, okay, ich hoffe, du weißt wirklich, was da auf dich zukommt und ich hoffe, du unterschätzt es nicht, weil RAM ist jetzt schon eine richtige Nummer, nämlich in sehr, sehr vielen Hinsichten. Das war eigentlich so mein Gedanke. Ja, und Flo, ich glaube, ich habe es dir weitergeschickt, oder? Und ich habe auch von ein paar Leuten gehört, hey, hast du das Video gesehen? Da wird einer den RAM-Sieg oder den jüngsten RAM-Sieg abnehmen, weil du wärst ja dann erst 27 oder so. Das steht ja quasi auch noch am Spiel.
Ja, ne? Ich wäre sogar 26 dann in dem Jahr. Also da, ich würde 27 werden, aber ich bin dann noch 26, ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht negativ aufgefasst oder irgendwie größenwahnsinnig, aber ich habe mir wirklich gedacht, ich hoffe, du weißt, was das RAM bedeutet.
Okay, ja, das, also erstmal finde ich gut, dass du es nicht negativ aufgefasst hast, weil das war mir schon irgendwie wichtig. Ich hatte tatsächlich das schon einmal dann nochmal, ich wollte dir das noch einmal weiterleiten und dir dann schreiben, ey, ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine oder irgendwie, ich war kurz davor, noch was zu schreiben. Ich habe das dann aber nicht gemacht. Ich wollte das eigentlich auch mal dem Philipp Keider, wollte ich das eigentlich auch mal schicken und sagen, weil für mich ist halt wichtig. Also mein Ziel ist, ich glaube, wenn man halt Rennen fährt, ist gewinnen will, also man will ja schon irgendwie das Maximale rausholen. Was mir aber wichtig ist einfach, dass keiner sich da angegriffen fühlt oder so denkt so, also zum einen, was ist das für ein arroganter Typ, aber zum anderen soll das auch keine andere Leistung irgendwie schlechter darstellen, weil ich komme dahin, habe wenig vorzuweisen. Vielleicht mit dem Weltrekordversuch jetzt nochmal ein bisschen mehr oder dass man da sagt, okay, jetzt hat er wenigstens mal ein bisschen was gezeigt, aber das ist mir eigentlich so das Wichtigste, dass das auch nicht irgendwie andere Leistungen schmälern oder irgendwie komisch darstellen soll. Deswegen finde ich auch gut, dass wir gerade mal darüber reden.
Ja, voll und grundsätzlich, ich bin schon ein Freund davon, irgendwie mal klein anzufangen oder so Schritt für Schritt, ne, oder zuerst einmal was machen und dann darüber reden, aber ich kann es absolut nachvollziehen, dass das in gewissem Sinne was bringt oder Sinn macht, sich so große Ziele zu setzen und ich glaube, das ist halt auch wirklich individuell. Also manche sind von extrem großen Zielen ein bisschen überfordert, manche brauchen das, um wirklich so die maximale Motivation in sich selbst zu finden und ja, Geduld ist halt ganz was Wichtiges. Und ich habe schon von ganz vielen, jetzt auch von Philipp Keider wieder gehört, Ungeduld ist ganz oft das Thema, wo sehr viele dann mit sich selbst ein bisschen kämpfen, wenn sie zu ungeduldig sind. Und da habe ich gedacht, okay, erster Antritt, ich hoffe, du musst nicht zu viel lernen, sondern lernst bis dorthin schon genug, dass es dann auch gleich gut geht.
Ja, danke. Ja, ich hoffe.
Also ich finde es super in mehrerlei Hinsicht. Einerseits, dass es zeigt, dass es RAM nicht tot ist und dass es da immer noch Leute gibt, die sich dafür begeistern können. Das ist einmal für mich persönlich cool. Und das andere ist auch, ich habe die Aussage sehr, sehr cool gefunden, weil ich stehe einfach auf vielleicht freche Aussagen und vielleicht jemand, der ein bisschen aneckt vielleicht. Es wird sich immer darüber beschwert, es gibt keine sogenannten Typen mehr im Sport und wenn einer was sagt, dann wird gleich draufgehauen und natürlich bestes Beispiel der Lennart Karl, ich meine, der arme Bub ist 17, sagt, er möchte nicht sein Leben lang bei den Bayern spielen und mit denen in Pension gehen. Und dann wird auf den draufgehaut und dann auf der anderen Seite regt man sich auf, dass Fußballer nur so Standardfloskeln von sich geben. Ja.
Ich wollte gerade das Gleiche sagen, ja.
Deswegen finde ich es einfach auch gut, ehrlich und frech. Und natürlich, glaube ich, wenn man ganz ehrlich auf das Video schaut, hat es auch jeder so ein bisschen verstanden. Der Markt ist beinhart, Social Media ist beinhart, das RAM kostet ein Vermögen und das muss man natürlich auch bei so einem Reel im Hintergrund behalten. Aber ich finde es super, dass jemand so mutig vorangeht.
Ja, okay, und cool. Danke. Was ich noch dazu sagen möchte, ich finde es, das, was du jetzt gesagt hast, Flo, kann ich nur unterschreiben, es gibt so oft, ob es jetzt Fußball ist oder Skifahren oder so, immer wieder so die Standard-Interviews, so, ja, ich möchte der Mannschaft helfen oder ja, wir schauen von Spiel zu Spiel oder so. Und wo man wirklich merkt, ein bisschen tiefstapeln, für die Kamera eingelernt. Und das ist bei dir nicht der Fall. Und was ich genauso komisch finde, und das ist gerade bei den Unsupported-Rennen, fällt mir das extrem auf, man muss fast ein schlechtes Gewissen haben, wenn man sagt, hey, mein Ziel ist, da zu gewinnen. Es ist irgendwie, das finde ich so arg, ich fahre ein Rennen mit und man wird schief angeschaut, wenn man sagt, ja, ich bin da, weil ich ein gutes Ergebnis haben will, weil ich gewinnen will. Weil da geht es immer um die Erfahrung und ums Erlebnis und ums Abenteuer und um fremde Länder kennenlernen. Natürlich, das ist alles super und gehört dazu. Aber trotzdem ist es, also in meinem Fall, ich habe gesagt, es ist Transcontinental Race und nicht Transcontinental Coffee Ride. Und ja, es ist ein Rennen und da will ich vorn sein. Also von dem her verstehe ich es voll und finde es eher anders, wie gesagt, befremdlich, dass man das nicht aussprechen sollte oder oft schief angeschaut wird, wenn man es ausspricht.
Ja, das beruhigt mich gerade. Ich finde euer Feedback sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Weil ich da wirklich zwischendurch drüber nachgedacht habe. Also diese, was mein Ziel eigentlich ist, warum ich das auch fast alles filme oder die Leute auch mitnehmen will, ich finde halt diesen Ultracycling-Sport, der erzählt so coole Geschichten eigentlich oder viel, aber oft ist die Kamera leider nicht dabei. Und das will ich, den irgendwie nochmal so ein bisschen, auch in manchen Bereichen noch ein bisschen nahbarer machen. Und wenn man dann die Leute, wenn man da nicht ehrlich ist und da nicht, also wenn das halt das Ziel ist, das war auch so ein bisschen mein Gedanke, wenn das Ziel ist, das zu gewinnen, warum soll ich es nicht sagen dürfen? Es war vielleicht wirklich dann ein bisschen sehr provokant gesagt, aber wenn das auch bei euch gut aufgenommen wurde, beruhigt mich das auf jeden Fall.
Und jetzt kommen wir noch zu einer Frage, gell? Das wollte ich in Fritz Meinecke auch schon fragen, da waren wir schon zu spät oder ich hab's dann irgendwie vergessen. Und das passt jetzt perfekt. Glaubst du, schließen sich gute Videoaufnahmen, die du selbst bei Unsupported-Rennen unterwegs machst und ganz vorne in die Ergebnislisten reinfahren, also auf Sieg zu fahren, schließt sich das gegenseitig aus? Fragezeichen. Weil meistens ist so, dass die besten Teilnehmer sind, kaum irgendwie Inhalte produzieren, Videos, Fotos oder so, die, was halt das wirklich sehr, sehr geil dokumentieren und Social Media machen und alles oder YouTube, die fahren nicht weiter hinten, weil sie natürlich viel Energie und Zeit quasi in das Dokumentieren investieren müssen. Wie glaubst du, kannst du das unter den Hut bringen?
Ja, also beim Hellenic war halt für mich wirklich der Fokus, ein geiles Video zu haben. Oder an sich, ich finde halt diese Idee dahinter, Ultracycling nahbar zu machen und die Leute in die Situation mitzunehmen, wo normalerweise keine Kameras sind. Also in dem Moment, wenn du einen Hungerass hast, da denkst du ja normalerweise viele nicht dran, die Kamera anzumachen. Oder wenn du die Halluzinationen hast. Aber ich finde genau da, selber die Kamera anzuhaben, das jetzt zu sehen, finde ich auch für mich einfach geil irgendwie. Irgendwie cool, das zu sehen, zu wissen, okay, du hast es gemacht, du hast es auch auf Video und du kannst es mal nacherleben. Und beim Hellenic war es tatsächlich so, ich hatte 2,5 Kilo Kamera-Equipment dabei. 2,5 Kilo. So, die Leute versuchen eigentlich das Setup maximal zu minimieren. Und ich habe die komplette obere Tasche war voll. Ich hatte 2 GoPros dabei, ich hatte einen Media-Mod dabei, ich hatte eine 360-Grad-Kamera mit einem 1,5 Meter Selfie-Stick dabei. Und hab halt dann, ich bin das Rennen eigentlich, es gibt ein paar coole Fotos, wo ich über irgendwelche größeren Hindernisse mein Fahrrad trage und hab halt so einen 2 Meter Selfie-Stick in der Hand. Und ich war auch dann für den Veranstalter, war ich einfach nur The Filming Guy. Die haben mich auch am Anfang komplett belächelt und unterschätzt. Da hieß es einfach nur, da kommt er mit der Kamera, als ich noch auf Platz 8, 9 war. Und als ich dann irgendwann weiter vorne war, da haben die auf einmal realisiert, hey, wie funktioniert, also die haben halt sich irgendwie die gleiche Frage gestellt. Und das war auch, warum ich mich sehr oft verquatscht habe am Checkpoint, weil der Veranstalter mich ausgefragt hat, wie kann ich das machen, dass ich irgendwie weit vorne bin, aber filme. Und jetzt kommen wir auch dann zu deiner Frage. Ich glaube, das schließt sich nicht unbedingt aus. Ich glaube, in gewissen Punkten kann das sogar einen mentalen Vorteil haben, weil man einfach weiß, du machst hier ein Video, du machst sogar noch Instagram-Stories, da gucken parallel Leute, die gucken ganz genau, was du hier machst. Und du hast das auch auf Video, was du hier machst. Und du, wenn man dann weiß, okay, das gucken ein paar tausend Leute im Nachgang dieses Video, dann macht das auch ein bisschen was mental mit einem schon im Rennen, glaube ich. Ich glaube, das ist sogar ein gewisser Vorteil. Nachteil ist natürlich, wenn man 2,5 Kilo Kamera-Equipment dabei hat, dann ist man automatisch natürlich langsamer. 2,5 Kilo habe ich jetzt beim Atlas nicht mehr dabei. Da habe ich jetzt eine GoPro, 3 Ersatzakkus und eine Powerbank. So, das ist vielleicht noch 500, 600 Gramm. Und was ich jetzt noch überlege, mir noch eine feste Kamera vorne direkt am Lenker festzumachen, wo ich einfach nur draufklicke, wenn ich irgendwas sagen will, aber ich gerade in einer Position bin, in einer Situation bin, wo ich nicht die Hand vom Lenker nehmen will. Weil ich hatte ja auch beim Hellenic dann mit 8 Stunden Videomaterial am Tag, alles mit Selfie-Stick, 8 Stunden lang Selfie-Stick in der Hand beim Rennen. So. Und ja, ich glaube, das schließt sich nicht aus. Ich glaube, was ich immer sage, wenn ich jetzt gefragt werde, was ist dein Fokus und dein Ziel eigentlich? Also wo ist denn jetzt der Fokus? Machst du Videos? Bist du jetzt YouTuber oder bist du Rennfahrer? Ich glaube, ich bin eher, also mein Ziel ist eigentlich immer, das bestmögliche Ergebnis mit geilem Video. das ist jetzt gerade bei den unsupported Sachen mein Ziel, weil ich nehme lieber, und das sage ich auch so, ich nehme lieber Platz 3 mit einem geilen Video als Platz 1 ohne. Das ist so ein bisschen mein Gedanke dabei. Gerade bei den unsupported Sachen, bei den supported Sachen, ich mache jetzt auch nächstes Jahr oder dieses Jahr, wir haben jetzt schon 26, 2 supported Sachen. Einmal das Race Around Austria und dann noch ein YouTube-fähiges Projekt. Das ist kein Rennen, sondern es ist ein eigenes, wo ich mit einer Crew wegfahre. Und da habe ich dann halt für die supported Sachen einen Kameramann dabei, weil da darf man ja einen Kameramann dabei haben, aber bei unsupported geht das ja gar nicht. Und da ist es dann das erste Mal, dass ich mich ausschließlich auf die sportliche Leistung konzentrieren kann und werde. Aber bei diesen unsupported Sachen filme ich. Ich weiß auch nicht, ob mich das wirklich langsamer macht. Ich denke wahrscheinlich schon, weil auch so Situationen, da muss man auf einmal das Fahrrad tragen. Andere fahren direkt Fahrrad hoch und los. Ich hole die Kamera raus und sage, hier Leute, hier liegen jetzt ganz viele Steine und ja, hier muss ich jetzt das Fahrrad übertragen. Jetzt seht ihr das aber auch mal. Das kostet natürlich irgendwo ein bisschen Zeit. Ich will das jetzt beim Atlas minimieren, weil ich auch da jetzt, wir werden sehen. Also ich will es minimieren, ja, aber das Ziel ist trotzdem ein geiles Video. Das muss das Ziel sein.
Aber wie du jetzt selber gesagt hast, das kann auch motivierend sein. Ne? Also Flo und ich kennen es vom Ram zum Beispiel, wenn ich am Radl sitze und das Kamerateam filmt dich, dann macht das was mit dir. Du sagst, du sagst ein bisschen von deiner besseren Seite, du sitzt ordentlich am Radl. Es motiviert irgendwie und ich glaube, den Effekt hast du schon auch, wenn du dich selbst filmst und du weißt, da wird im Nachhinein irgendwas draus gemacht. Aber ja, du musst halt vielleicht mehr moderieren oder mit einer Hand den Selfie-Stick halten, das macht natürlich auch langsamer. Aber ich finde, du hast das perfekt auf den Punkt gebracht, ne? Besser Platz 3 mit geilem Video als Platz 1 und keiner kann es irgendwie im Nachhinein sehen oder kriegt das mit, so in die Richtung. Und bin gespannt, wie es dir bei den Supported-Rennen geht. Das wäre nämlich meine Abschlussfrage gewesen. Aber du hast eh schon gesagt, Race Around Austria steht am Plan, Ultracycling WM. Jetzt das Atlas Mountain Race, du hast sehr viel vor. Das sind ja nicht die einzigen, du hast noch einiges vor und ja, wir drücken alle Daumen und vor allem auch, dass 2027
ja, wir, so geht. Wir werden es jedenfalls weiter beobachten und ja, wir freuen uns auf deinen weiteren Weg. Wünschen dir auf diesem Weg alles Gute und danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und ja, Dankeschön.
Wie können wir die am besten mitverfolgen bei den nächsten Rennen? Instagram, YouTube?
Ja, also es kommen jetzt noch 2 Videos online vor dem Rennen. Also eins kommt jetzt wahrscheinlich in 2 Wochen, also eine Woche vor dem Rennen kommt ein Trainings Trainingstagsvideo, wo ich einfach meinen Trainingstag zeige, wie ich durch den Fluss laufe. Und dann kommt noch am Renntag, am Start des Rennens, kommt abends noch das, wo ich schon in Marokko war, die 350 Kilometer abgefahren bin. Daraus habe ich auch ein Video gemacht. Das wird sogar ein längeres Video. Das kommt auch zum Rennstart online. Und beim Rennen mache ich jede Menge Instagram-Stories. Also gerne auch auf Instagram folgen, Sebastian_Trimborn.
Vielleicht geht ja Platz 1 plus geiles Video.
Ja, das würde ich nehmen. Das würde ich sofort unterschreiben.
Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Ja, danke schön. Vielen Dank und ja, bis bald mal. Ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich irgendwo sehen. Ciao.
Podcast-Werkstatt.